Max, wir müssen reden.
Hast du vergessen, den Trailer
selbst angestoßen.
Ach so.
Ich habe ihn mir selbst angestoßen.
Okay.
Einfach mal eine neue Variante. Man muss auch mal ein bisschen variieren.
Du darfst aber nicht.
Und schütte jetzt etwas Wasser. Nee, etwas Wein in mein Wasser. Nicht Wasser in den Wein, sondern Wein in das Wasser.
Michi treibt ja hier das Budget für unseren Podcast immer massiv in die Höhe, indem er darauf besteht, dass wir jedes Mal einen neuen Trailer einspielen.
Was das wieder kostet in der Produktion. Das war jetzt hier auch von Pixar gemacht. Hat man gehört, oder?
Pixar war auch schon mal besser, ehrlich gesagt.
Naja, aber es hatte eine Lampe involviert, das Signature Move.
Ach so, du hast mit der Lampe. Ah, okay.
Gut.
Ich habe neulich mal den.
Max, warum lachst du? Das gibt nicht zu lachen hier.
Das gibt nicht zu lachen, das stimmt. Das stimmt, das tut mir leid.
Ja, vor allem,
ich lache, das ist schon der kommende Wahnsinn. Ja.
Wir wollen hier nicht allzu viel ausbreiten, aber es ist jetzt auf jeden Fall klar, dass du wieder nach Deutschland kommst.
Genau.
Und nicht allzu spät, wahrscheinlich dieses Jahr noch. Und es ist wirklich, ich kann wirklich gar nicht sagen, dass Deutschland gerade politisch irgendwie besser steht als die USA.
Wir haben gerade auch so ein bisschen Second Thoughts. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen.
Ja, reden wir doch mal ausnahmsweise über Deutschland.
Ah, ja.
Also wir haben ja beim letzten Mal Chemnitz ausgelassen, also auch aus Zeitgründen, ne, aber auch weil ich hatte das nicht das Gefühl, dass wir irgendwas Originelles dazu zu sagen hätten. Hallo?
Warte mal kurz. Ah. Da links. Nicht ganz da. Ja.
Das ja, also Chemnitz haben wir das letzte Mal ein bisschen
verschwiegen,
weil wir nicht dazu gekommen sind, aber auch, ich wusste da halt auch gar nicht, was ich da jetzt irgendwie besonders sagen sollte, außer das ist alles ganz schrecklich und Nazis marschieren wieder frei auf der Straße, werden von, und zwar so, dass halt weder die Zivilgesellschaft noch die Polizei sie irgendwie wesentlich in ihren Freiheitsgraden einschränkt, so wenig sogar, dass sie halt tatsächlich es schaffen, auf Jagd zu gehen, und dann gab es diese unsägliche Debatte, die mir einfach nur wehtun würde, wenn ich sie wiederholen würde, weil sie so dumm war, wo es dann darum ging zu definieren, wie viel Meter denn jetzt eine Jagd ist. Und
Das fand ich ja ganz spannend. Es gab diese unsäglichen Jagdszenen. Dann den Schritt, den du jetzt komplett ausgelassen hast, war halt, dass es eben doch eine Gegenaktion dagegen gab in Chemnitz, wo dieses Riesenkonzert da und so, wo 60.000 Menschen da waren.
Das haben wir angekündigt.
Ich bin genau an dem Tag geflogen. Wäre ich einen Tag später geflogen, wäre ich da, glaube ich, auch noch hingefahren. Einfach nur um Präsenz zu zeigen. Das fand ich ganz cool, dass das passiert ist. So, da kann man jetzt.
Ja, aber ganz ehrlich, das waren, ich weiß nicht, 21, nee, das waren auf jeden Fall irgendwie ein paar zigtausend Leute.
60.000 habe ich gehört.
60.000, ja. Und davon sind die meisten angereist.
Ja. Ja, also
und das ist halt also so ein deutliches Zeichen, irgendwie, keine Ahnung, sieht irgendwie noch ein bisschen anders aus.
Also 60.000.
Hab ich jetzt das Gefühl gehabt.
Ich finde 60.000 Leute an einem Montagabend nach Chemnitz zu organisieren, so kurzfristig, finde ich okay. Finde ich absolut in Ordnung. Also es ist, mehr wäre besser gewesen, ohne Frage, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass es 60.000 wären.
Ja, ich sag mal so, wenn irgendwie ein Viertel von Chemnitz hingegangen wäre, wäre schon mehr gewesen, also.
Ja.
Also nur was, Chemnitz, ne?
Wie viel Einwohner hat denn Chemnitz?
Ich weiß es nicht so genau, aber ist ja.
Mich nicht wundern, wenn es gar nicht so viel mehr wären. Aber, kann man ja mal gucken. Also ich fand das erstmal so, naja, jetzt ist erstmal ein deutliches Gegenzeichen gesetzt. Ich finde auch, dass ich habe auch so das Gefühl, dass diese ganze Debatte halt auch so ein, also ich will jetzt nicht Sturm im Wasserglas sagen, weil das ist definitiv die falsche Sichtweise. Also ich glaube, es gibt ein massives Problem, gerade in Sachsen, gerade im Osten, aber eigentlich in Gesamtdeutschland, mit Rechtsradikalen und mit Nazis. Und ich finde, aber das ist kein akutes Problem. Das ist ein latent seit Jahrzehnten dagewesenes Problem. Und das Ich weiß nicht, hast du dieses Interview gesehen? Da hat die Taz hat so ein Interview gepostet mit, ich glaube, so einem Sozialarbeiter oder sowas, der da unten halt aktiv ist. Und der hat das mal so relativ sachlich dargestellt, also sachlich in seiner Schlimmheit dargestellt. Und das hat mich hat bei mir irgendwie wieder ein bisschen ein paar Aha-Erlebnisse, aber auch so ein, ja, da erkenne ich mich wieder Erlebnisse gefunden. Also der hat halt erzählt, ja, ich bin schon als Kind, also als Teenager bin ich selber von irgendwelchen Nazis zusammengeschlagen worden. Und ja, was ist aus den Nazis geworden? Naja, die leben da immer noch, die haben jetzt halt Kinder und jetzt sind die Kinder wieder Nazis. Also das ist quasi schon so ein Generationending inzwischen. Ja, und was da in Chemnitz zum Vorschein gekommen ist, das ist nichts irgendwie, was seit der Flüchtlingskrise existiert oder seit Facebook existiert oder seit Anfang des Jahres existiert, sondern es ist eine Struktur, die seit spätestens nach der Wende angefangen hat, wahrscheinlich schon deutlich früher. Und die da seit Jahrzehnten, also so, dass er halt in die zweite oder vielleicht sogar schon dritte Generation geht. Ich weiß nicht, hast du diesen Artikel gelesen über dieses jüdische Restaurant in Chemnitz?
Ja, das dann auch überfallen wurde, ne?
Nein.
Oder das halt irgendwie bedrängt wurde oder so.
Die halt schreiben, ja, in den letzten, uns gibt es seit 10 Jahren und in der Zeit haben 400 Anschläge auf uns stattgefunden.
Okay, krass, ja. Und, also ich habe den, sowas. Ich hab
also die wirklich Headlines so eine erschreckende Zahl. Was? Also und die halt sagen, hey, wir gehen auch gar nicht mehr zur Polizei, weil die Polizei macht eh nie was und das kostet uns nur viel Zeit und sowas. Also die so ein Modus operandi da mitgefunden haben und dann halt auch so ein bisschen beschrieben haben, wie die Polizei da, wie sich die Polizei verhält und sowas. Also dass sie, haben sie irgendwann mal einen Schweinekopf vor die Tür gelegt und sowas und dann ist die Polizei da erstmal durchgetrampelt und dann haben sie versehentlich den Schweinekopf dann nicht zur Auswertung geschickt, sondern zur Tiermittelverwertung und so und haben nebenbei sich noch in das Restaurant gesetzt und haben da erstmal gefrühstückt und haben ihre Kollegen zum Frühstück rangeholt. Also schon sehr, 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 sehr deprimierend, aber nichts Neues. Nichts, oh Gott, die überrennen uns morgen, weil die machen das schon sehr, sehr lange. Und wenn man die bekämpfen will, dann tut das nicht, indem man da irgendwie mal ein paar Konzerte macht, sondern dann muss man da langfristig sich irgendwelche Sachen überlegen. Ich habe keine Ahnung, was für Sachen. Der Sozialarbeiter da war der Meinung, dass Jugendarbeit hilft. Das klingt jetzt erstmal für mich total plausibel. Und der hat aber auch relativ deutlich gesagt, naja, da ist seit 20, 30 Jahren ist da die Jugendarbeit verpasst worden. Da müsste man jetzt mindestens 20, 30, 40 Jahre wieder reinstecken, um greifbare Ergebnisse zu sehen. Und das finde ich, ja.
Nicht sehr ermutigend.
Was?
Nicht sehr ermutigend.
Man braucht halt einen langen Atem, wenn man das auf die Reihe kriegen will. Und ich glaube, er hat recht. Das ist halt nichts, was jetzt glaube ich die Illusion, der wir uns der sich weltweit hingegeben wird, so dieses das ist ja so plötzlich aufgepoppt, das muss ja irgendwelche ganz akuten Gründe haben, warum das so plötzlich aufgepoppt ist. Der Schluss daraus, das hat es vorher einfach nicht gegeben. Und ich glaube nicht, dass es das vorher nicht gegeben haben. Ich glaube nicht, dass das plötzlich so neu erst entstanden ist. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die sich schon längere Zeit rumtreibt. Also ich kann mal erzählen, als ich ein Kind war, als ich Teenager war, habe ich in, meine Eltern wohnen in Wildau, das ist in der Nähe von Berlin, so ein Vorort von Berlin. Und da ist Königs Wusterhausen nicht weit weg. Und in Königs Wusterhausen gab es damals so ein Altnazi, der quasi der um sich rum den Nachwuchs gezüchtet hat. Und ich habe mal gesehen, also ich hatte Schiss vor denen. Ich bin einmal von denen zusammengeschlagen worden. Die haben mich ausgeraubt. Weiß nicht, ob das damals unter Rechts in die Kriminalstatistik eingegangen ist, obwohl es ganz klar war. Die habe ich mal gesehen, die sind, also da war ich bin in eine Straße, ich bin in eine S-Bahn eingestiegen, nach Berlin Rhein, und die sind in eine S-Bahn eingestiegen nach in die Gegenrichtung, nach Königs Wusterhausen, und ich stand an der Tür, oder ich hab das gesehen, also die zwei Nazis standen an der Tür, einer kam angerannt und hetzte da hin und durfte aber nicht in die S-Bahn einsteigen von seinen anderen Kameraden, in Anführungsstrichen, bevor er nicht seine Handgeste gemacht hat, die eine Ähnlichkeit mit dem Hitlergruß hatte und dann irgendeinen Spruch offensichtlich aufgesagt hatte. Und erst dann durfte er einsteigen. Das heißt, die haben so lange die Tür aufgehalten, bis der seinen dämlichen Spruch abgelassen hat, und erst dann durfte er einsteigen. Also das waren schon damals extrem gut durchorganisierte Arschlöcher und Idioten. Und ich nehme an, daran hat sich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren nicht viel geändert. Und 25 Jahren. Ganz so lange ist auch noch nicht.
Also das magst du natürlich. Also ich will, niemand sagt, dass es halt vorher keine Nazis gab und dass es auch sozusagen ein strukturell langsam entstandenes Problem ist. Ich würde einerseits sagen, ich glaube, diese Strukturen haben sich verfestigt und vergrößert.
Das könnte sein, weiß ich nicht, ja.
Und wo ich eigentlich hin überleiten wollte, ich habe dazu heute einen Tweet geschrieben. Ah. Ich glaube, der Unterschied zwischen dem Rechtsruck in den USA und in Deutschland ist, dass in den USA eine rechte, rechtspopulistische Bewegung versucht, die Institution zu unterhöhlen. Mhm. Und dass in Deutschland die Institutionen bereits unterwandert sind und die Gesellschaft, die eigentlich demokratische Gesellschaft unterhöhlen will. Also was mir Angst macht, sind gar nicht die Nazis da auf der Straße, das ist auch ganz schlimm und so weiter und so fort, sondern es ist vielmehr tatsächlich der institutionelle Umgang damit. Also einerseits das Versagen der Polizei, und ich würde ganz behaupten, das ist ein teils zugelassenes Versagen in Sachsen. Also weil die sächsische Polizei und die sächsischen Neonazis, da passt halt häufig nicht mehr ein Blatt Papier dazwischen. Und das gilt nicht nur für die Nazis, das gilt auch für Teile der Justiz. Das haben wir auch mal wieder festgestellt, wie halt dort Staatsanwaltschaft und Richter entsprechend mit Aussagen und Urteilen auffielen, die sehr sehr aufmerksam machen. Das geht aber auch über Sachsen hinaus und die institutionelle Verwirkung in Sachsen, sondern es geht natürlich bis, und da reden wir jetzt gerade ganz doll drüber, es geht bis halt hoch zu Hans-Georg Maaßen, der meines Erachtens ein rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker ist. Der aber
halt
der oberste Verfassungsschützer ist. Ja. Und das ist das, was ich meine. Also die Institutionen sind in Deutschland, also vor allem die polizeilichen und Sicherheitsinstitutionen sind, da habe ich das Gefühl, so sehr durchsetzt mit im Endeffekt ja, eigentlich sozusagen verfassungsfeindlichen Elementen, dass, glaube ich, die Zivilgesellschaft dagegen noch relativ harmlos aussieht im Vergleich. Also ich meine, wir haben diese Nazis, wir haben die AfD, wir haben diese rechtspopulistischen Kräfte, aber die sind vergleichsweise, wenn du es mit anderen Ländern vergleichst, glaube ich, tatsächlich relativ klein. Wir haben eher das Problem, dass unsere Institutionen halt schon ganz stramm rechts stehen. Rechter als
zumindest einige Institutionen.
Zivilgesellschaft. Ja, wahrscheinlich mehr, also das ist natürlich auch mal Spekulation, aber es fällt auf, gab ja diesen Tweet von einem Journalisten, der meinte, er hätte mit einem Polizeichef oder sowas geredet, und der meinte halt irgendwie, naja, also wir müssen ja jetzt hier, wenn es nicht unser Job wäre, sozusagen so linke Demonstrationen zu schützen, werden wir auf der anderen Seite stehen oder sowas, ja. Also ich sag mal so, die paar tausend Nazis, die dann in Chemnitz marschiert sind, ja, die hätten wahrscheinlich nochmal irgendwie 2000 draufgekriegt, wenn die Polizei frei gehabt hätte. Ja. Und das hat man ja auch an diesem LKA-Mitarbeiter, den Hutbürger, ja.
Ja.
Also ich meine, es mehren sich die Anzeichen. Es gibt natürlich, ich habe keine belastbaren Daten darüber. Mhm. Aber es mehren sich die Anzeichen, dass ein substanzieller Anteil der deutschen Institutionen von der AfD-Ideologie mäßig nicht zu unterscheiden ist. Mhm.
Also ich,
das ist wirklich schlimm.
Ich glaube, beim Verfassungsschutz, meine Meinung ist, der Verfassungsschutz, ich habe irgendwann mal eine Geschichte, ist schon länger hergelesen, so eine verkürzte Geschichte des Verfassungsschutzes, der ist im Wesentlichen aus Nazi-Organisationen hervorgegangen. Das waren halt alte Nazi-Organisationen, die sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie halt quasi dann zum Verfassungsschutz umdefiniert, haben die so ein bisschen auf, ihr seid doch jetzt alle bestimmt Demokraten, ja, hier, irgendwelche Nazis hier, nein. Und
Sievers.
Genau. Ich bin da irgendwie drauf gekommen, ich weiß nicht, wann es jetzt war, das ist wirklich erstaunlich oft, wie so, nein, hier doch keine Nazis, hier doch nicht, bloß weil da Leute hier den rechten Arm heben und Heil Hitler brüllen, das sind doch keine Nazis, also. Oh Mann. Und also der Verfassungsschutz, ich vermute mal, der hat historisch seine Aufgabe gesehen, die Verfassung gegen die Gefahr von links zu schützen. Dass es von rechts sowas wie eine Gefahr geben könnte, das taucht, glaube ich, in deren Weltbild nicht auf. Und dass dieser Verein eigentlich aufgelöst gehört, das ist ja, ich meine, wir haben jetzt das bei der NSU erlebt, wie tief die Verwicklung des und nach wie vor unaufgeklärt. Die Verwicklung des Verfassungsschutzes mit dem NSU sind. Ich meine, ich erinnere daran, dass da dass am Tatort eines Mordes ein Verfassungsschutzmitarbeiter war, zur Tatzeit, der, also bei dem Mord dabei, der behauptet, davon nichts mitgekriegt zu haben und unter seinem Kollegen den Spitznamen Kleiner Adolf trägt und rechtsradikale Materialien zu Hause hatte. Also das ist so, das ist nichts Neues. Das ist, wir wissen, dass damals das NPD-Verbot durch angebliche zu stark, also Unterwanderung verhindert,
genau, also,
verunmöglicht gemacht haben.
Das Verbotsverfahren wurde eingestellt, weil die meisten Leute, die dort im Bericht standen, sowieso schon irgendwie V-Menschen vom Verfassungsschutz.
Genau, und also das ist, ich finde nichts, also alles, was Maaßen jetzt macht, das passt in das Bild, das ich sowieso vom Verfassungsschutz schon hatte. Also ich finde die Offenheit und dieses, die Art, wie er es macht, die finde ich schon krass. Also dieses Interview mit der Bild und sowas, diese Nummer, die er da aufgedreht hat. Und das, die ist ja auch erstaunlich clever, muss man auch mal sagen. Ich finde es unfassbar, wie es geschafft hat, dieses eigentlich, weil das ist nämlich was ich eigentlich wollte, was ich nämlich sagen wollte. Das ist nämlich eigentlich gab es so, ja, es sind Nazis in Chemnitz marschiert, aber es gab ein starkes ziviles Gegenengagement. Du findest es jetzt nicht stark genug. Ich fand es schon relativ stark. Und das hat Maaßen dieses Bild komplett zerstört. Durch seine dämliche Aussage. Und plötzlich hat man dann angefangen, eben, wie du richtig sagtest, so angefangen, diese bekloppte Metadiskussion zu führen. Was ich ja besonders geil finde, dass ja, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das unterbewusst machen, dass irgendwie, dass jemand hat drei Kritiken gelesen, so, oh Gott, jetzt findet ja eine Treibjagd auf Maaßen statt. Das kann auch nicht sein, dass diese Kolumnisten, die diese Kolumnen geschrieben haben, ob die, also ich meine, es ist doch wirklich ein Mittelfinger, wenn du vorher eine wochenlange Diskussion darüber führst oder eine tagelange Diskussion darüber führst, ob das jetzt diese Jagd auf Menschen, die da stattgefunden hat, eine Treibjagd war oder nicht.
Vor allem Jan Fleischhauer war ganz vorne mit dabei, diese Diskussion zu führen und dann nennt er das Treibjagd.
Genau, das ist doch, sorry, das ist doch ein Mittelfinger. Das ist doch ein wirklich so, guck mal, wir haben die Deutungshoheit. Wir haben, genau. wir bestimmen, was als Treibjagd bezeichnet
wird. Das ist wirklich nicht. Absurd. Das ist wirklich stimmt, du hast recht, das ist eine Machtdemonstration. Das ist halt, guck mal, so einen Quatsch können wir verzapfen.
Genau.
Wir können nichts dagegen tun. Es ist halt wirklich, wirklich, wirklich Arroganz ohne Ende. Ich finde halt Fleischhauer sowieso für völlig überschätzt. Aber ich fand die Reaktionstweets so gut, so irgendwie. Hallo Jan Fleischhauer, wie viel Meter muss denn eine Treibjagd sein?
Ja, ja.
Das war ja irgendwie so. Und dann irgendwie jetzt gerade irgendwie, ja, hallo Jan Fleischhauer, Enden Treibjagden immer in einer Beförderung oder ist das jetzt nur bei Maßen der Fall?
Ja.
Wir müssen nochmal, ja, ich will den Fall gar nicht nochmal genau aufrollen. Ich glaube, alle haben den mitbekommen. Ja. Irgendwie auf jeden Fall das Ende der Geschichte, wahrscheinlich das Vorläufige zumindest, ist, dass Maaßen wegbefördert wird als Staatssekretär im Ministerium des Inneren. Mhm. Und jetzt, also die Gehaltserhöhung ist jetzt halt irgendwie, die finde ich albern, jetzt irgendwie anzugeben, naja, aber es zeigt einfach auch, dass es auch umgefallen ist.
Das ist schon Geld.
Also. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht der, das ist nicht der Punkt. Also er wird wahrscheinlich tatsächlich kompetenzmäßig mehr Einfluss gewinnen und das ist halt das eigentlich Erschreckende. Also mir ist es also egal, wie
da hab Maaßen ich, da verdient. Da habe ich unterschiedliche Sachen gehört, ob er dadurch mehr Einfluss gewinnt oder der Einfluss eher sinkt. Es ist eine Katastrophe, dass das passiert. Es ist eine Katastrophe, dass das, also das ist, ich weiß nicht, was das für ein dämliches Spielchen ist. Es ist einfach in der öffentlichen Wahrnehmung, finde ich, eine Katastrophe.
Aber kurz nochmal zusammenfassen, warum wir glauben, dass Maaßen gehen muss. Also für mich, ich meine, meinetwegen hätte er schon lange gehen müssen. Er hat schon viele Skandale verursacht, für die ich jedes Mal gesagt hätte, dass er gehen muss. Also beispielsweise die Landesverratgeschichte gegen Netzpolitik.org.
Ja, wo er jetzt rauskam, dass er mit AfD-Abgeordneten, die darauf keinen Zugriff hatte, genau über diese Dokumente diskutiert hat und denen die vorgestellt hat.
Ja, ja, ja. Das ist und aber für mich finde ich der entscheidende und für mich der absolute Vertrauensverlust ist halt wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen und wirklich Falschaussagen zu machen und die Leute in die Irre zu führen, die auf eine so offensichtliche, quatschige Art, also so das ist wirklich Trump-Niveau, also wirklich so Lügen, die in der Sekunde, in der man sie spricht, sofort falsch bewiesen werden können. Ja. Mhm. So auf dem Niveau.
Das ist halt wirklich so die Trump-Art, das fand ich.
Wie soll denn bitte irgendjemand diesem Menschen noch irgendetwas vertrauen? Ja, also zu irgendwas vertrauen. Der Typ ist einfach in jeglicher Hinsicht diskreditiert. Und das ist völlig unabhängig davon, welche Parteikouleur er hat, welche politische Einstellung er hat. Er hat sich einfach als Mensch, der mit der Wahrheit nicht umgehen kann, diskreditiert. Und damit hat er sich als jemand überhaupt fähig in irgendeinem Beruf, meines Erachtens, also ja. Ich würde den nicht mal hier zum Putzen einstellen, ja, also ganz ehrlich. Wenn ich fragen würde, hast du das Kino gesaugt und er würde sagen, ja, würde ich ihm nicht glauben. Ja, also einfach so.
Aber wir leben doch im Zeitalter von Alternative Facts, das weißt du doch langsam.
Genau.
Und also, es gibt natürlich welche, die ihn dafür, also ich meine, einen AfD-Posten hätte der sicher, wenn er irgendwo rausfliegen würde und wenn er ihn wollte. Und bei denen hat er nichts verloren. Bei denen ist ja, klar, er, bei ist, denen ist er jetzt der Held. Weil es geht da nicht
dann,
um die Wahrheit,
soll er,
sondern es geht darum, wer hat zu
werden,
gestanden.
Dann soll er freigestellt werden und mit denen was machen. Halte ich für eine plausible Erklärung. Aber ganz ehrlich, er hat sich für jedes Amt diskreditiert und als allererstes hat er sich für jegliches Form von Nachrichtendienst disqualifiziert. Mhm. Dann ein Nachrichtendienst, der halt wirklich absurde Verschwörungstheorien in die Welt setzt, den braucht wirklich kein Mensch.
Ja, also ich stimme mit dir total überein, dass dieser Mann, also der Mann, ich meine, einige sagen ja, dass er das nur gemacht hat, um von dem Fall Amrit hier abzulenken, dass der Verfassungsschutz da ja offensichtlich doch mehr Leute in der Nähe hatte, als wo er auch sehr schnell an die Presse gegangen ist. Ja, da waren keine Verfassungsschutzleute, auch nur in der Gegend, was sich ja dann zuerst als hä? Und dann als explizit falsch erwiesen hat. Und es ist halt exakt, du hast es gesagt, es ist halt diese Trump-Art. Es ist halt dieses, es ist irgendwas da, was unbestreitbar ist. Dann behauptet man eine Menge Schwachsinn. Und dann sieht man, wie die Medien sich schon gegenseitig zerfleischen werden. Weil die eine Seite sagt, ja, Treibjagd, das stimmt ja auch irgendwie. Ist ja so nicht wirklich eine Treibjagd. Eine Treibjagd hier laut Jägerbuch, der Elefantenjäger von Ausgabe 1968. Und plötzlich hast du diese Diskussion. Und plötzlich bleibt bei vielen Leuten hängen, naja, so richtig hat das ja damals nicht, das war ja schon aufgebauscht von den Medien. Und anstatt, dass du das hängen bleibt, was einfach war, dass nämlich Nazis Leute durch die Straßen gejagt haben und die Leute so entsetzt waren, dass sie es immerhin geschafft haben, dann ein paar Tage später eine ziemlich große Gegendemonstration zu machen. Und davon hat diese Maaßen-Diskussion komplett abgelenkt. Sie hat davon abgelenkt, dass Höcke und seine Gesinnungsgenossen mit der weißen Rose da auf der Gegendemo waren. Und Und das ist, und das, ja, das ist, das ist echt so, wie Trump funktioniert. Das sind so wie diese, wie dieses jetzt, wo, jetzt hier mit den, ja, in Puerto Rico gab es ja gar nicht so viele Toten. So diese ganze Diskussion, wo er, wo dann auch, obwohl bei der jetzt gerade mal nicht, da hat es jetzt gerade mal nicht verfangen, aber das sind ja so viele solche Diskussionen, wo es total offensichtlich ist, dass kompletter Bullshit erzählt wird, aber das offensichtlich für viele Journalisten einfach zu verlockend ist, dass da jetzt noch eine Wahrheitsanalyse drüber zu schicken, weil das halt ist auch ihr Job, muss man ja auch sagen. Dass man dadurch so eine Diskussion komplett vergiften kann. Ja, das ist krass. Und der Typ hätte rausgeschmissen werden müssen, ohne Frage. Und das hätte schneller kommen müssen und es hätte viel, viel härter kommen müssen. Es hätte wirklich krasser kommen müssen.
Also dass der Typ immer noch im Amt ist, ne, und dass er jetzt irgendwie noch weiter befördert wird, wirklich das... Für mich gibt es nichts Erodierenderes für, sag ich mal, die Institution des Staates, als wenn sie wirklich so krass ihre Unglaubwürdigkeit unter Beweis stellen und zulassen. Also und daraus dann sozusagen keine Konsequenzen ziehen. Also wenn Unglaubwürdigkeit akzeptiert und so weiter und so fort wird. Also ganz ehrlich, dass es und konsequenzlos bleibt, ja. Das ist für mich wirklich eine tiefe Erosion, weil der Punkt ist, Institutionen sind nichts anderes. Nichts anderes. Also es sind natürlich irgendwo Gebäude auch und da waren Menschen und Verträge und so. Das ist alles Quatsch, ja. Mhm. Institutionen sind als allererstes sind sie Bündelung von Vertrauen. Mhm. Gesellschaft funktioniert über Institutionen, weil sie Vertrauen bündeln. Mhm. Ja, geht dieses Vertrauen verloren, dann sind alle Gebäude, dann sind alle Verträge, dann sind alle Mitarbeiter völlig egal. Mhm. Weil wenn du das Vertrauen in Institutionen verlierst, dann ist einfach alles vorbei. Dann funktioniert das nicht mehr. Dann funktioniert das gesamte Gefüge nicht mehr. Dann ist die Gesellschaft im Arsch. Ja. Und dann, und das ist das, was jetzt hier gerade mit dem Vorschlaghammer gemacht wird. Mhm. Ist halt wirklich das Vertrauen in Institutionen zu zerstören. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich.
Ja, das ist also dass es sehr, sehr gefährlich ist, das bestreite ich keine Sekunde lang. Also ich sehe das mit gigantischer Sorge. Ich sehe da auch, dass halt man sieht plötzlich, wie Faschismus funktioniert. So, man fragt sich ja mal, wie kann das denn eigentlich passieren, dass ein faschistisches Regime entsteht, wenn die Mehrheit der Bevölkerung doch eigentlich dagegen ist. Und jetzt, wenn man sich jetzt so gerade in Deutschland anguckt, hier natürlich auch, aber ich finde es in Deutschland tatsächlich auch dramatischer. Weil die Fronten so unklar sind. Und weil ja auch, ich meine, weil sich ja zum Beispiel die Bild komplett auf die AfD-Seite geschlagen hat. Und so, also auch solche Institutionen, nicht nur staatliche Institutionen.
Ja, stimmt, ja.
Und es ist halt. Und da sieht man mal, wie das funktioniert. Da ist halt da sind halt Leute dabei, wie ein Julian Reichelt, der es halt nicht für seine Aufgabe hat, der halt, naja, wenn wir die Auflage steigern können, während wir die Demokratie, während wir die AfD oder die Nazis unterstützen, dann müssen wir halt die Auflage steigern. Dann ist das halt ein Preis, den wir zu zahlen haben, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob er so denkt. Vielleicht ist er auch wirklich davon überzeugt, dass man die unterstützen müsste. Aber so diese Gemengelage, dass es da halt immer so einen Interessenskonflikt gibt. Und hier, Seehofer, also ich würde sagen, Seehofer jetzt irgendwie einen Vorwurf zu machen, ist mittlerweile überflüssig, weil ich glaube, der Mann ist einfach unzurechnungsfähig inzwischen. Also ich würde ihn jetzt nicht mehr als Agitator.
Dem ist einfach alles egal.
Ich würde ihn nicht mehr als
alles egal.
Nee, dem ist nicht alles egal, der will nur noch, ich weiß nicht, was er für ein Ziel hat, aber der sieht rot und will nur noch genau dieses eine, ich würde sagen, Merkel stürzen oder irgendwie sowas.
Der nimmt einfach alles mit, was noch geht.
Genau.
Der weiß, er ist sowieso erledigt, er ist in der CSU erledigt, er wird bei der Bayernwahl, wird er das Scapegoat sein, ne, wenn das irgendwie, und zwar egal, was er macht, wird das Scapegoat für das schlechte Ergebnis sein.
Naja,
In der Bundesregierung geschasst, sobald die Wahl vorbei ist, wird Merkel ihn rausfeuern, und zwar mit dem Nicken der CSU, ja. Das heißt also mit anderen Worten, in jeder Ebene ist seine Karriere vorbei,
ja.
Das weiß er und es ist völlig egal, was er macht. Diese Karriere ist vorbei. Also kann er, und ich glaube, das ist so ein Ego-Trip, dass er jetzt sagt, okay, ich mache jetzt hier nochmal irgendwie so viel kaputt, wie noch irgendwie geht.
Ja, das ist, das ist, das ist, der Skorpion. Wir hatten ja vor ein paar Sendungen über diese ganze Ethereum-Sache, hatte ich ja mal dieses Bild von dem Skorpion, der den Frosch, der Frosch hilft dem Skorpion über den Fluss, und der Skorpion mitten auf dem Fluss sticht der Frosch, der Skorpion den Frosch, und der Frosch fragt, warum machst du das? Du stirbst doch mit. Und dann antwortet der Skorpion, ich bin halt ein Skorpion. Und das ist sowas, was bei Seehofer, glaube ich, der Fall ist. Das ist so irgendwie die Leute, ja, was hat er denn für einen Plan, was hat er denn für eine Strategie? Man unterstellt immer, dass Menschen immer eine Strategie und einen Plan hätten. Ich glaube, der sieht einfach nur noch rot. Und das ist und das ist alles, worum es ihnen noch geht. Und das finde ich, dass das, ich finde das ja bei, also wenn ich mal mit, also ich krieg das ja, ich lese ja hier so ein paar Republikaner, also so ein Never-Trumper hier in den USA, folge denen ja, und die haben ja offensichtlich noch ganz gute Verbindungen in die republikanische Partei, und da gibt es ja offensichtlich auch sehr viele Kongressabgeordnete, die sagen, ja, Trump geht gar nicht, aber wir halten ihn halt, weil, so. Und was ich ja immer für eine Frage denen stellen würde, wenn ich könnte, ist so, naja, was glaubt ihr denn, was als nächstes passiert? Es ist doch offensichtlich, dass es nur noch schlimmer wird. Es ist doch offensichtlich, dass mit Trump, dass es nicht irgendwie so wird, es wird auch wieder gute Zeiten geben, oder es wird mal gute Zeiten geben, oder es wird etwas bessere Zeiten als jetzt geben, sondern es ist immer nur noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer geworden mit dem Mann. Und das wird auch weiterhin, also wenn wir uns, glaube ich, auf eins verlassen können, dann darauf, dass es immer schlimmer wird. Und ich glaube, das ist mit Seehofer das Gleiche. Das ist ja nicht so, dass es, oh, jetzt ist mal, also ja, jetzt ist erstmal wieder Frieden in die Koalition eingekehrt, aber bis der weg ist, schafft er es doch durchaus noch ein paar weitere Skandale an die Wand zu nageln. Die
Rolle der Republikaner, ne, im Kongress irgendwie hat in Deutschland, hat irgendwie die SPD, oder? Also die so irgendwie, ja, eigentlich finden wir das total schlimm, was da passiert, aber wir sind eigentlich nur so ein nasser Lappen, der halt lieber irgendwie an die eigene Machtperspektive denkt, als irgendwie unser Gewicht in die Waagschale zu tun. Das hat sich ja auch wieder, es ist wirklich,
also ich bin kein
so
Freund,
wie so ein Bärenfell, wo man den Kopf so hoch hebt und dann lässt man ihn fallen, so bam, ja, also es ist einfach so. Die ist einfach tot.
Ich bin kein Freund der SPD, aber das finde ich trotzdem ein bisschen hart. Weil zum einen, die SPD ist eine nach wie vor extrem geschwächte Partei. Also die ist,
ohne Frage.
Jede Umfrage wird immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer. Sie war schon bei der Bundestagswahl, dachte man, sie hätte eine Rekord.
Die haben Angst vor Neuwahlen, das ist der Punkt.
Haben Angst vor Neuwahlen, aber sie haben auch kein großes Gewicht. Also ich meine, die haben halt nicht so irre viel, womit sie jetzt auf den Tisch hauen können. Weil
sie könnten die scheiß Regierung auflösen, das ist ihr Leverage. Aber den setzen sie nicht ein, weil sie Angst vor Neuwahlen haben.
Aber was wäre die Konsequenz, davon die Regierung platzen zu lassen?
Ganz einfach, Maaßen wäre raus. Seehofer wäre wahrscheinlich auch raus.
Ja, die AfD wäre umso stärker drin. Vielleicht wäre Maaßen dann.
Nein, das stimmt nicht.
Vielleicht wäre Maaßen dann wirklich ein Minister.
Ich glaube, ganz ehrlich, wenn die SPD einfach sagen würde, passt mal auf, Leute, ihr habt euer Haus nicht in Ordnung, wenn der Maaßen nicht geht und der Seehofer auch nicht, dann gehen wir. Und wenn die das sagen würden, dann würde entweder die Koalition zerbrechen oder Maaßen und Seehofer würden gehen. Und ich halte es für durchaus
möglich. Aber vielleicht würde auch die CSU gehen. Also eigentlich müsste im Augenblick die CSU noch gehen.
Ja, vielleicht würde dann die CSU gehen. Dann, ja klar, dann hätten wir Neuwahlen und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, das muss man dann auch riskieren einfach. Also das muss man dann einfach riskieren. Weil wenn man es nicht riskiert, dann ist man halt, dann schwächt man sich noch mehr. Wenn die SPD jetzt zum Beispiel hingeschmissen hätte, ja, oder wenn die Regierung geplatzt wäre deswegen, weil die SPD sozusagen gesagt hätte, passt mal auf, Leute, so geht das nicht weiter, ihr macht jetzt mal euren Scheiß in Ordnung oder wir gehen.
Ja.
Und deswegen die Regierung geplatzt wäre, dann hätten die Leute angefangen. Ja, überhaupt erstmal angefangen, wieder Respekt für die SPD zu bekommen. Dann würden sie anfangen, wieder die SPD als eine politische Kraft, als eine gestaltende politische Kraft überhaupt wahrzunehmen.
Das
ist nämlich schon lange nicht mehr passiert.
Das ist vielleicht.
Ich habe, während
aber Mindestlohn.
Ja, genau. Während dieses Marvels um Maaßen habe ich getwittert irgendwie, ich warte den ganzen Tag auf die Meldung, Maaßen bleibt und der Mindestlohn erhöht sich um 50 Cent. Ja, also das ist halt so die SPD-Taktik momentan. Und ich meine ganz ehrlich, sie zahlt sich nicht für die Gesellschaft aus und sie zahlt sich auch nicht und vielleicht noch viel weniger für die SPD selbst aus. Die SPD ist dort komplett auf einem falschen Trip und sie muss einfach mal, sorry, wenn ich das Wort so sage, aber sie muss einfach mal Eier zeigen. Sie muss einfach mal zeigen, dass sie den Mut hat, halt auch mal irgendwie Dinge in die Waagschale zu legen, dass sie den Mut hat, ihre Macht aufs Spiel zu setzen, um etwas zu erreichen. Und weil sie das nicht tut und weil alle wissen, dass sie das nicht tut, wird sie halt auch die ganze Zeit über den Tisch gezogen, ja?
Ja. Keine Ahnung. Also ich.
Das ist nur noch ein Bettvorleger, echt.
Ja, also dass die SPD jetzt keine Position der Stärke hat, ist jetzt das ist oder kein Bild der Stärke ist, das ist dem will ich nicht bestreiten. Ich frage mich, ob diese konkrete Situation tatsächlich jetzt ein guter Punkt gewesen wäre, um auf den Tisch zu hauen. Ich finde den Ausgang, wie er ist, katastrophal. Ohne Frage. Also ich finde fast schlimmer, als wenn sie ihm einfach im Amt gelassen hätte. Also es ist irgendwie so, ja, jetzt ist er auf so einer, ist er weg, aber irgendwie haben die Nazis doch noch gewonnen.
So eine Mauschelei halt.
Ja, okay. und egal wie es ausgeht, entweder er ist jetzt der Held der AfD, weil guck mal, also so ein Märtyrer, oder er ist so ein, also ist. Oh. Ach ja. Ich find's, aber ich glaube, das ist nichts, was man irgendwie mit kurzfristiger, also ich glaube, dass also ich glaube, Seehofer wird weg sein bald, aber damit werden die Probleme natürlich nicht gelöst sein. Und ich bin ja übrigens, ist es jetzt eigentlich Seehofers Job, den neuen Verfassungsschutzchef zu ernennen?
Wahrscheinlich, ja. Das ist auf jeden Fall unter seiner Behörde.
Juhu.
Das wird richtig gut, ne?
Ja.
Wahrscheinlich. Ey, was? Ich kann mir, was, wer das jetzt wird? Ich weiß. Meine Prediction. Es wird Hans-Peter Friedrich.
Hans-Peter hieß
er? Hans-Peter Friedrich hat ja damals Maaßen auch.
Ja.
Und das ist der Typ, der jetzt immer so AfD-like irgendwie auf Twitter rumrantet.
Ach, ist das so? Das habe ich gesagt.
Das zu tun hat.
Das habe ich nicht mitgekriegt. Das ist,
ist total krass, ist total krass. Also das wäre jetzt nochmal so, also Seehofer sucht ja nach jeder Gelegenheit nochmal so richtig einen Haufen dazulassen.
Ja.
Und jetzt Hans-Peter Friedrich, ich meine, er ist ja nicht nur ein rechtsradikaler Hans-Peter Friedrich, also er ist ja auch noch richtig dumm, also ist ja so richtig dummer Bauer, ja.
Mhm. Nichts gegen Bauern, bitte.
Ja, also halt einer mit den dicken Kartoffeln, meine ich. Und auf jeden Fall, also das wäre jetzt nochmal für Seehofer jedenfalls die Möglichkeit, nochmal so einen richtig großen Haufen in Ministerium zu legen, bevor er da weggeschasst wird.
Ja, das ist, also, das ist echt irre, das zu sehen, wie so, also das ist, was du meintest mit den Institutionen, die so von rechts unterwandert sind, was ich so das Gefühl habe, dass das Regelmäßige, und ich glaube, ich habe es schon mal ein paar Mal hier probiert zu beschreiben, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, und das ist was, glaube ich, was Ähnliches hier in den USA, ist die Situation schlecht, aber man hat wenigstens so eine Handvoll, also sie ist wenigstens predictable schlecht, sage ich jetzt mal inzwischen. Also das ist halt, es gibt halt bestimmte Institutionen, die mitmachen bei dem ganzen Trump-Scheiß, ICE und sowas, also aber es gibt auch welche, die da nicht mitmachen und sowas. Und darauf kann man sich relativ gut, also es ist wirklich irgendwie ein Wettstreit, sage ich jetzt mal, innerhalb der Gesellschaft. Und in Deutschland habe ich so dieses Gefühl, dass das alles wesentlich leiser ablief. Aber dass das halt so ein Seismic Shift war, weißt du, so wie plötzlich so wumm, rutscht alles so einmal nach rechts rüber. Und alles sieht immer noch aus wie gestern, nur dass es irgendwie doch, wieso seid ihr denn plötzlich alle so weit rechts? Und man hat plötzlich die gleichen Diskussionen wie, naja, man kann doch nicht jeden Nazi nennen, nur weil er AfD wählt. Und jetzt hast du plötzlich dieses, man kann doch nicht jemanden Nazi nennen, nur weil er Heil Hitler brüllend durch die Straßen rennt. Und
oder weil er neben jemandem rennt, der Heil Hitler brüllend durch die Straße rennt und kurz mal sein Plakat hält.
Und diese Aussage, ja, und diese Aussage, so was Herr früher, naja, die Leute können doch gar keine Nazis sein, die Nazis sind doch alle tot. Was du früher nur von wirklich dummen Rechten gehört hast, ist habe ich in den letzten Wochen öfters mal gehört von Leuten, von denen ich da gedacht hätte, so, glaubt ihr nicht, dass die noch, dass das Gedankengut weiter existieren könnte? Und wo ich mich wirklich langsam frage, was müssen denn die Leute tun, um endlich mal als Nazis bezeichnet zu werden? Ich meine, sie geben sich doch wirklich alle Mühe. Und wenn sich eine Hooligan-Gruppe Adolf Hitler nennt, ich meine, irgendwann muss man doch nun wirklich mal. Und das ist so ja, ich habe da das Gefühl, dass da so die Bild, dass die, ich meine, dass die Bild ein Drecksblatt ist, das war sicherlich jetzt für niemanden was Neues, aber dass die wirklich so, mit welcher Selbstverständlichkeit die auf diesem reaktionär-faschistischen Zug aufspringen, das finde ich schon echt Hut ab. Also so wenig, also das hätte ich, also ist das irgendein Medikament, was einem da die Gewissensbisse nimmt, oder hatten die von vornherein keine? Also das ist,
ja, es ist echt schwierig. Es ist, also ich bin, weißt du, das ist das, das hatten wahrscheinlich halt immer, auch gerade wenn man älter wird, so dieses Gefühl, dass alles immer schlimmer wird.
Ja.
So irgendwie, dass halt nichts, also wirklich nichts besser wird. Ich meine, wir hatten jetzt noch irgendwie diese EU-Urheberrechtsgeschichte, wo im Endeffekt sozusagen der worst possible outcome rausgekommen ist. Mhm. Ne? Und ich habe Julia kurz vorher eigentlich nochmal sehr intensiv mit ihr geredet letztens irgendwie.
Julia Redinger.
Reda
ist sie.
Genau. Wir waren gemeinsam auf einer Hochzeit und da hab ich nochmal ziemlich lange mit ihr darüber geredet.
Piraten und Abgeordnete im EU-Parlament.
Genau. Sie war eigentlich diejenige, die halt sozusagen dagegen gemacht hat. Und sie war eigentlich da noch relativ gute Hoffnung. Ich dachte eigentlich, ja, entweder das eine, also entweder die Upload-Filter oder die Leistungsschutzrecht wird halt irgendwie einkassiert, so als Kompromiss dann irgendwie bla bla bla. Und ich dachte mir so, okay, ja, gebt denen doch das Leistungsschutzrecht, was ist sowieso egal. Es ist ja wahrscheinlich das egalste Gesetz, das überhaupt je existiert hat, so im Deutschen. Ich meine, das ist nicht ganz egal. Natürlich wird halt dadurch ganz viel Innovation im Keim erstickt von Startups, die halt erst gar nicht versuchen, sich an Aggregatoren, weil sie halt damit irgendwie sofort diese Lizenzgebühren zahlen müssten. Ist natürlich scheiße, aber im Endeffekt, am Ende des Tages passiert ja nichts, ne? Also die Verlage kriegen halt nicht, was sie wollen und
aber wenn was nicht passiert, ist es im Zweifelsfall auch schon schlimm genug.
Ja, genau, lizenzieren halt irgendwie für umsonst halt, geben die Lizenzen an Google und so. Also insofern, ist egal, auf jeden Fall ist es halt
steht jetzt eigentlich in dem Gesetzentwurf, steht jetzt da drinne, also das, was jetzt verabschiedet ist, dass es nicht erlaubt ist, dass die Lizenz kostenlos vergeben werden darf?
Da bin ich jetzt überfragt.
Weil das war, also so eine Zeit lang war das so, dass verboten werden sollte, dass Verlage kostenlose Lizenzen vergeben.
Ah ja, okay. Ja, ich meine, die Alternative ist halt einfach, Google News zu killen und die Verlage halt einfach alle aus dem Index zu delisten. Kann man natürlich auch machen.
Wogegen sie auch wieder klagen würden.
Wahrscheinlich würden sie dann wahrscheinlich auch wieder klagen, ja. Aber es ist ja auch egal. Also es ist auf jeden Fall das dümmste Gesetz in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich. Die Upload-Filter sind das wirklich Gefährliche so, ne? Irgendwie, weil halt da wirklich sozusagen so ein Zensurmechanismus eingeführt wird, der sozusagen global auf allen wesentlichen Plattformen installiert alles durch so einen Filterchip geschickt und diese Filter nicht gut funktionieren, wie wir halt in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, und diese Filter vor allem auch genutzt werden, um unliebsame Inhalte rauszufischen.
Und also jetzt mal so ein paar Beispiele für Sachen, die nicht, wo es nicht funktioniert. Jetzt gerade in den letzten Wochen kam eins hoch, jemand hat ein Beethoven-Stück auf seinem Klavier gespielt und hat dann das Ganze hochgeladen, in dem Fall bei Facebook, und dann hat Sony gesagt, nee, an Beethoven-Klavierstücken, da haben wir die Rechte dran.
Das ist Bullshit, ne?
Natürlich
ist das gemeinfrei.
Natürlich ist das gemeinfrei. Und er hat, wie gesagt, er hat seine eigenen Hände gefilmt, während, also es ist 100% legal. Und dann hat er gesagt, nee, das ist Beethoven, der ist schon lange tot. Und
er hat halt so genau gespielt, sodass es halt der Algorithmus als erkannt hat. Ne?
Genau, das ist sowas, was passiert, was ich höre, was hier von der ESA-Mitarbeiter hören, die dann regelmäßig probieren, irgendwelche NASA-Videos, die Public Domain sind, bei YouTube hochzuspielen und die dann geblockt werden, weil es halt irgendwelche Fernsehsender gibt, die Nachrichtensendungen produzieren und die dann halt NASA-Material da einbauen und die dann pauschal sagen, ja, alles, was wir in dem Beitrag haben, haben wir das Copyright drauf. Und also wo einfach jemand behauptet, er hätte das Copyright, weil er zu faul ist, zu sagen, nee, aber da hat noch jemand anders das Copyright drauf und wir haben gar nicht das Copyright. Und daraufhin werden dann halt andere, also im Zweifelsfall wird dann sozusagen der Originalautor lieber gesperrt, als dass irgendein Nachrichtensender, der darüber berichtet hat, gesperrt wird.
Ja. Wobei man sagen muss, das sind natürlich alles Kalibrierungsfragen, und im Zweifelsfall könnte Google dann auch einfach mal ein heiteres Regime einführen, im Sinne von, wer halt Material claimt, das nicht ihm gehört, wird halt gebannt von Content ID, dass die
ja, ich weiß aber nicht, ob wir das in Europa können. Weil da gibt es ja Gesetze, wie diese Upload-Filter jetzt auszusehen haben. Und ich weiß auch nicht, ob der DMCA das erlaubt, hier das entsprechende amerikanische Gesetz.
Da hat Google ja einen gewissen Spielraum.
Also hier in den USA hätten sie einen gewissen Spielraum. Ich weiß nicht, wie groß der Spielraum in Europa ist.
Und auf jeden Fall, Upload-Filter sind halt echt schlimm.
So. Na, ich frage mich bei den Upload-Filtern, wie weit sollen die Dinger denn gehen? Also was muss alles durch Upload-Filter durch? Okay, Sachen, die bei YouTube draufgestellt werden, Sachen, die tausende Zuschauer haben. Aber wenn ich dir jetzt eine end-to-end verschlüsselte iMessage schicke, muss dann jeder Satz erstmal durch einen Upload-Filter durchgejagt werden.
Das geht ja gar nicht.
Also dann heißt das, dass meine end-to-end verschlüsselte Nachricht muss vorher erstmal durch einen Upload-Filter durch. Da könnte man jetzt sagen,
die End-to-End-Verschlüsselung wird sowieso bald einkassiert, das ist doch klar.
und dann werden jetzt die Leute sagen, naja, aber niemand hat ja vor 1:1 Nachrichten. Aber was ist denn, wenn man irgendwie eine iMessage-Gruppe oder eine WhatsApp-Gruppe hat mit 500 Empfängern?
Ja, und 500 Millionen.
Was?
Theoretisch. Also ich meine, theoretisch
oder 500
kannst du das
Millionen. Ja, sagen wir mal irgendwie so eine Zahl verlieren. Wo es schon so ein bisschen, das ist schon nicht mehr so.
Und ja, okay, also wenn dein Gerät halt eine Message für 500 Millionen Leute verschlüsseln muss, dann wird das schon auf jeden Fall mit dem Speicher eng, aber.
Nö, wieso?
Zumindest mit der Prozessorleistung irgendwann, ne?
Nö, also, wieso muss ja nur einmal verschlüsseln und dann den Schlüssel verschlüsseln?
Nee. Du musst ja für jeden Empfänger einzeln verschlüsseln.
Warum?
Das ist ja jeder Empfänger hat einen anderen Public Key. Jeder Empfänger hat einen anderen Public Key.
Ja, aber das ist doch Blödsinn. Du brauchst doch nur den Schlüssel zu verschlüsseln. Ich meine, du schickst doch, wenn ich jetzt an 5 Leute ein Bild schicke, dann müsste ja auch das Bild 5-mal verschickt werden. Das wäre ja totaler Wahnsinn.
Ich glaube, das machen die so.
Was die machen, ist, die generieren Schlüssel, mit dem ist das Bild verschlüsselt, und dann verschlüsseln sie den Schlüssel nochmal der wird dann für jeden einzelnen verschlüsselt.
Also sozusagen,
und dann kriegt jeder quasi eine individuelle Nachricht mit dem Schlüssel, mit dem
das Bild verschlüsselt. Also sozusagen Shared Key für das Bild.
Genau, so würde ich es zumindest implementieren. Ich glaube, so machen sie es auch.
Weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie sozusagen schon wieder irgendwie sicherheitsmäßig eine Einschränkung wäre. Ob das dann sozusagen noch Ende-zu-Ende verschlüsselt
wäre, sozusagen. Klar, da kriegt ja niemand auf. Müsstest den Schlüssel für den Schlüssel knacken.
Es wäre auf jeden Fall sinnvoller, hast du schon recht, aber es.
Ich glaube, so wird es gemacht. Also ich glaube, das kann man relativ einfach mal überprüfen, wenn man einfach mal über eine definierte Leitung ein und dasselbe Foto per WhatsApp an eine Person schickt und dann an, sagen wir mal, an 50 Personen. Ja, es ist hundertprozentig so, weil in WhatsApp ist es nämlich so, wenn man ein Video verschickt und ich verschicke das gerne mal an eine Gruppe und dann muss es hochgeladen werden, dann siehst du, wie dann der Hochladebalken aussieht, und dann verschicke ich das identische Foto ein paar Sekunden später oder das identische Video nochmal an eine andere Gruppe, und da ist es dann sofort da. da wird es dann nicht noch, offensichtlich nicht nochmal hochgeladen.
Also, okay, also das heißt, die Videos, die du per WhatsApp schickst, werden hochgeladen auf den Server von WhatsApp oder was?
Na, erstmal läuft sowieso alles, glaube ich. Ich weiß nicht, wie WhatsApp genau funktioniert, aber erstmal läuft.
Dann ist es ja, dann ist das Video schon mal per se nicht Ende zu Ende.
Na, wieso? Du kannst ja auf meinem Gerät.
Wenn WhatsApp dieses Video zu sehen bekommt, dann.
Das wird auf meinem Gerät verschlüsselt. So, das Video. Und dann
wo wird es denn aufgeladen?
Na, zu WhatsApp.
Ja, siehst du, dann ist es doch nicht verschlüsselt, oder?
Na, wieso? Wenn es vorher verschlüsselt wird, bevor ich es hochlade, dann ist es verschlüsselt.
Aber für wen wird es denn verschlüsselt?
Für irgendwen. Das ist egal. Ich generiere einen Schlüssel. Mit dem verschlüssele ich dann die WhatsApp das Bild. Das Bild lade ich dann zu WhatsApp hoch und WhatsApp stellt es den Empfängern zu. Die Empfänger können damit erstmal nichts anfangen, weil, hey, ich habe ja gar keinen Schlüssel, um dieses Video zu entschlüsseln. Darum wird der Schlüssel nochmal mit dem Public Key des jeweiligen Empfängers neu verschlüsselt und dann halt nochmal der Public Key zugestellt. Und darum, wenn ich dann dasselbe Video, was ich gerade schon einmal verschickt habe, nochmal an jemand anders verschicke, ein paar Sekunden später.
Muss das Video nicht mehr hochgeladen werden, sondern
es muss nur nochmal der Schlüssel, den ich noch habe, mit dem Public Key der neuen Gruppe oder des neuen Empfängers verschlüsselt werden.
Okay, klingt irgendwie sinnvoll. Vielleicht kann da irgendein Kryptograf sich dazu melden.
Also, ich meine, es gibt solche Verfahren, gibt es massenhaft. Du hast ja sowas, was weiß ich was, wenn du zum Beispiel eine Festplatte hast, wenn du dein MacBook die Festplatte verschlüsselst, dann kannst du ja auch dann, wenn du zwei User hast, muss es ja quasi, müssen ja mit zwei verschiedenen Passwörtern die Festplatte zu entschlüsseln sein.
Ja.
Und das wird genau so gelöst, dass halt mit deinem Passwort ist der eigentliche Key verschlüsselt, der dann, mit dem dann die Festplatte entschlüsselt wird. Und darum kannst du auch dein User-Passwort ändern, ohne dass die gesamte Festplatte neu verschlüsselt werden muss.
Wie wir so schnell irgendwie von Politik zu Kryptographie gerückt
sind. Genau, aber es hängt ja oft auch zusammen. So, und wenn ich mich jetzt frage, also sozusagen, du verschickst jetzt halt eine Gruppe von 5000 Leuten.
Genau, dann
verschickst du irgendeine Nachricht.
Aber die verschlüsselte Video kann dann auf jeden Fall nicht mal im Upload-Filter irgendwie gematcht werden.
Aber wenn jetzt irgendjemand ankommt, nehmen wir mal an, ich verschicke jetzt heimlich FAZ-Überschriften in einer WhatsApp-Gruppe und teilweise sind diese Überschriften über vier Wörter lang. ich Verbrecher. Und irgendwie geht jetzt jemand zu, sagen wir mal nicht WhatsApp, sagen wir mal zu jemand, der sich nicht so gut wehren kann, sagen wir mal zu Threema und sagt, hey, wir mahnen euch jetzt hiermit ab, ihr müsst die Upload-Filter einrichten. So, was machen die dann? Okay, sie sitzen in der Schweiz, darum haben sie erstmal mit europäischem Recht nicht so viel zu tun.
Eben, sagen so, fick dich.
Aber nehmen wir mal an, das können sie nicht machen.
Signal oder sowas.
Was?
Oder Telegram, die sitzen noch in Berlin.
Telegram hat auch verschlüsselte Nachrichten. Und
ja, so pseudo.
Und in dem Moment hast du garantiert irgendwo einen Richter sitzen, der dann entscheidet, ja nee, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die dürft ihr ja gerne beibehalten, ist doch überhaupt gar kein Problem. Das Einzige, was ihr müsst die Inhalte, die ihr verschlüsseln wollt, vorher halt mal durch unseren Upload-Filter durchjagen. So ein Upload-Filter kann man doch vertrauen. Und damit ist deine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinfällig.
Was ich irgendwie auch ein interessantes Argument finde, ich weiß nicht, ob das so stichhaltig ist, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, ist, dass halt so ein Upload-Filter, der Witz ist, das muss man ja nochmal dazu sagen, im Endeffekt, die Upload-Filter hat Google erfunden. Ne? Google hat halt mit Content-ID schon vor, ich weiß nicht, 5 Jahren oder sowas, halt schon sozusagen diesen Standard geschaffen, dass halt sowas wie ein Matching-Algorithmus halt beim Upload funktioniert, der halt guckt, wo man halt sein Urheberrechtsmaterial eben vorher sozusagen registrieren lassen kann und wo halt immer gematcht wird, ob das jetzt sozusagen ein Copyright Infringement ist, wenn man irgendwas hochlädt. Mhm. Das ist das Content-ID und das war halt schon vor Jahren eingesetzt und die Argumentation, die hat übrigens Leonard Dobusch immer wieder gebracht hat zu der Geschichte, ist halt, dass das einen Standard setzt. Ne? Also ein Standard im Sinne von guckt mal, das ist möglich, also warum machen das nicht alle anderen? Und tatsächlich ist sozusagen genau diese EU-Regelung jetzt genau der Beweis für Leonards These, dass das halt sozusagen diesen Standard gesetzt hat. Und Und der Witz ist aber, dass halt so ein Content-Filter wahrscheinlich, das bin ich mir nicht so ganz im Klaren darüber, wahrscheinlich immer noch, selbst nach Jahren, die das schon gibt, immer noch ein extrem komplex zu bauendes Ding ist. Und das und die Theorie oder die These, die jetzt voll im netzpolitischen Kreisen kursiert, ist, dass halt es andere Anbieter nicht oder halt nur ungern auf sich nehmen werden, sowas Eigenes zu entwickeln und stattdessen zu Google gehen und anklopfen und sagen, hier können wir das nicht bei euch lizenzieren. Was bedeutet am Ende des Tages, dass halt tatsächlich erstmal jeder Content erstmal über Google-Server geleitet wird, erstmal durch YouTube geleitet wird, sozusagen, ja,
ja.
Um dann halt irgendwie gematcht zu werden und dass halt damit irgendwie die Macht der Plattform, die ja eigentlich dieses Gesetz brechen will oder halt ne, irgendwie, dass das
willst
behaupten
das?
Ja jedenfalls das behaupten ja diese Gesetze immer und tun genau das Gegenteil und
ja.
Das ist halt wieder so ein typisches Beispiel dafür.
Wäre natürlich lustig, wie vereinbart ist das denn mit der DSGVO vereinbar, wenn dann sozusagen all dein
Content. Das ist echt auch eine Frage, ja.
Achso, nee, solange es, ist ja total simpel. Sofern es notwendig ist, um mit Gesetzen übereinzustimmen, ist das ja, alles erlaubt. Das ist
ja stimmt, ja, genau. Also Datenschutz ist ja sowieso nur dann.
Also die Daten werden einmal zu Google geschickt.
Wenn der Staat das nicht eh will.
Genau, die Daten werden einmal zu Google geschickt und werden dann wieder zurückgeschickt und dann siehst du eine Warnung, dass ja deine Daten möglicherweise zu Google geschickt werden und dass du jetzt auch sagen kannst, nee. Ja, lustige Theorie. Ja, dieses ganze Ding, das wird echt problematisch werden, weil Google offensichtlich, und Google hat mit YouTube eine Plattform, in der sie ein Interesse dran haben, dass möglichst viel Content erscheint. Ich meine, Google verdient mit YouTube sehr viel Geld und die wollen, dass möglichst alles, was erlaubt ist, auch auch hochgeladen werden kann. Und YouTube hat trotzdem unfassbar viele Fehlmeldungen und Fehlerquellen für sowas. So, zum einen wird das jetzt deutlich mehr werden, weil bei YouTube war es immerhin nur irgendwelche Bilder und dergleichen und Videos und Audio und sowas, was schlimm genug ist. Aber jetzt mit dem neuen Leistungsschutzrecht, wenn jetzt das jetzt wirklich für vier Wortsätze gilt oder drei Wortsätze, dann ist ja ab sofort jeder Halbsatz irgendwo strafbar, weil er könnte ja schon irgendwo in meiner Überschrift aufgetreten sein. Also, das ist...
Ja, strafbar ist sowieso nicht, aber...
Nein, nicht strafbar, aber
lizenzfällig, ja.
Und würde erstmal geblockt werden. Und
ja, das wäre natürlich die geile Killer-Kombi, ne? Leistungsschutzrecht plus Upload-Filter kombinieren. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass es so nicht... Also ich glaube, das ist nicht so. Dass halt sozusagen du als Privatperson... Ne, irgendwie jetzt dieses Leistungsschutzrecht für dich gilt, das ist, glaube ich, nur für Aggregatoren jeglicher Art der Fall. Also es ist, glaube ich, erst bei der Anzeige sozusagen wird das relevant, nicht beim Hochladen.
Na, aber wenn ich auf Facebook eine Message, ja, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist es im Zweifelsfall nicht ganz so, also wahrscheinlich wird es nicht so heiß gegessen, wie wir uns das jetzt vorstellen, dass es gekocht werden würde.
Ja, und man muss halt sehen, bei diesen ganzen Fragen, ne, das ist halt der Witz an der ganzen Geschichte, die halt immer übersehen wird. Ne? Also die CDUler, die denken, dass sich immer so, ach nee, das ist doch alles, die verstehen das erstens nicht und zweitens sagen sie, ja, das geht schon, das ist alles, bla bla bla. Und die Netzpolitiker, also aus der netzpolitischen Blase sagen so, nein, das geht überhaupt nicht, bla bla, weil bla 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 und versuchen so Argumente zu finden, die aus dem aktuellen Ist-Zustand auch, sag ich mal, Sinn machen, ja. Aber was halt beide nicht verkennen, ist, dass am Ende des Tages, ja, die Plattformen eine Lösung dafür finden. Einerseits sozusagen mit dem Law zu complyen und andererseits sozusagen die technische Infrastruktur dafür zu bauen.
Ja.
Und das heißt, mit anderen Worten, am Ende steht immer sozusagen als Synthese eine Engine, die von einer Plattform provided wird, die dieser Plattform A noch mehr politische regulatorische Macht zuschanzt, ja, und Verantwortung damit auch, mhm, und gleichzeitig sozusagen die Hürde für Mitbewerber halt noch höher setzt, ja. Das heißt also mit anderen Worten, diese ganzen Schwierigkeiten, ne, also das hat man auch zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel dieses ganze bei Save the Internet, Julia Reda und so weiter und so fort, wird immer gewarnt. Das ist der Tod der Meme, ne? Mhm. Irgendwie dieses Upload-Filter. Weil natürlich die Meme basieren meistens aus irgendwelchen Bildern, die aus irgendwelchen Fernsehserien, Filmen oder sonstigen popkulturellen Ereignissen sozusagen genommen werden und dann halt irgendwie verfremdet, irgendwie weiterentwickelt werden, geremixed werden, ja. Das sind Meme. Mhm. Und ein wirklich strenger Upload-Filter würde diese ganzen Meme erstmal alle killen. Ja? Mhm. Und dann heißt es, das ist das Ende der Meme. Nein, das ist natürlich nicht das Ende der Meme. Das ist natürlich das Gleiche wird mit Meme passieren, was halt vorher mit GIFs passiert ist. Weil GIFs hattest du das Gleiche sozusagen, diese ganzen, das sind ja im Endeffekt auch Ausschnitte aus meistens irgendwelchen Serien oder irgendwelchen, mhm, Filmen und so weiter und so fort, für die es Lizenzen gibt. Und dann hat sich halt ein Dienst gebildet wie Giphy, der halt einfach sozusagen sagt, okay, wir sind jetzt die Plattform für GIFs, mhm, ja, und wir kaufen einfach die ganzen Rechte für diese ganzen Plattformen, für diese ganzen interessanten Szenen halt einfach auf, mhm, ja, und integrieren sie in unsere Plattformsuche und dann können halt die Leute halt GIFs benutzen, ohne dass sie irgendwelche rechtlichen Komplikationen eingehen, weil sozusagen die rechtliche Frage wegabstrahiert ist in die Infrastruktur von Giphy, mhm, ja. Du hast halt sozusagen keinerlei wenn du Giphy benutzt, hast du keinerlei sozusagen rechtliche Unsicherheit mehr, ne? Obwohl du halt zum Beispiel rechtlich fraglichen Content benutzt, weil Giphy halt das alles geklärt hat, finde, mhm, ich. Und das Gleiche wird halt auch passieren mit allen anderen Sachen, Meme und so weiter und so fort. Du wirst dann halt sozusagen so ein Meme-Generator, keine Ahnung, Mimi oder so, ja, heißt das dann irgendwie, keine Ahnung. Und dann hast du halt diesen Meme-Generator, wo du halt irgendwie klickst, hier das Bild mit dem und der Schrift und so weiter und so fort. Und dann ist halt sozusagen, die Rechte sind abgegolten und dann geht das raus. Natürlich schränkt das die Kreativität ein, weil du natürlich nur aus der Auswahl von Mimi, ne, mhm, irgendwie sozusagen, deren Template sozusagen auswählen kannst. Du kannst nicht mehr das abseitige Quatschgeschichte, die du eigentlich machen wolltest, machen, aber vielleicht irgendwas close enough ist, ja. Und am Ende wird es halt zumindest 90% der Nutzer irgendwie befriedigen, aber natürlich hat es trotzdem die eigentlichen 10% an Kreativität, die das Internet eigentlich ausmacht, hat es abgetötet.
Ja,
ja. Und das ist das Eigentliche. Also,
am Ende hast du ein schönes Produkt, mit dem die Leute sehr gut vielleicht irgendwelche tatsächlich lustigen Sachen machen können, die auf allem, die sozusagen im Rahmen des kommerziellen, also rechte abgeklärten Systems funktionieren. Und die Neuentwicklungen, die sind halt nicht mehr möglich, weil geht halt nicht.
Genau, also eigene Pfade gehen, das geht halt nicht mehr. Aber du kannst halt in den abgetretenen und mehr oder weniger abgetretenen Pfaden kannst du halt durchaus noch irgendwie dein Zeug machen, so. Und das ist, natürlich ist das eine Einschränkung und eine wirklich empfindliche Einschränkung von Internetkultur, aber es ist nicht das Ende der Meme.
Es ist nicht die
Plattformisierung von Meme.
Genau, ne? Diese Probleme hat der Hip-Hop schon seit Jahrzehnten und führt halt dazu, dass bestimmte Sachen im Hip-Hop einfach vielleicht leichter abtötbar sind.
Die haben das eh nicht gelöst, ne? Die haben auch sozusagen, die verkaufen dann halt entsprechende Sample-CDs oder Sample-Kollektionen, ne, wo du dann die Rechte einkaufst, aus denen du dann sozusagen dann irgendwie deine Beats zusammensteuerst.
Genau, oder du hast das bei Dokumentationen zum Beispiel, weiß ich das. Also es gibt zum Beispiel sehr viele Dokumentationen, wo ich mich mal gefragt habe, warum, also so Dokumentarfilme. Da ist es dann auch so, da müssen oft die Rechte eingekauft werden, sehr umständlich, weil du brauchst halt irgendwelches Archivmaterial und das hast du halt nicht. Und dann kriegen die Rechte, diese Dokumentarfilme, auch nur für immer, sagen wir mal, 2 Jahre oder sowas. Und nach 2 Jahren wäre einfach die Rechte neu zu organisieren so hölleaufwendig, dass das in keinem Verhältnis steht zu dem Geld, was mit so einer Dokumentation nach 2 Jahren noch gemacht wird. So dass man die dann einfach, dass die dann einfach aus dem Verkehr gezogen wird, sozusagen. Die ist dann einfach nicht mehr verfügbar. Und im Endeffekt hat niemand was davon.
Ja, ist grauenhaft.
Und außer dass halt ein, und dass du eine Dokumentation, die du vielleicht vor einem halben Jahr verpasst hast. Das ist ja auch, oh Gott, das ist ja auch so schlimm mit dem Ganzen. Ich meine, ich muss jetzt plötzlich Kolja den deutschen Rundfunkstaatsvertrag leidet er darunter, weil nämlich Kolja liebt die Sendung mit der Maus. Sicherlich nicht das einzige Kind oder der einzige Mensch. Und jetzt lief über den Sommer da so eine Serie, wo gezeigt worden ist, wie ein ICE gebaut wird. Und Kolja guckt sich sowas gerade, das machen ja Kinder gerne, alles bis zum Erbrechen, guckt sich das gerne immer wieder an. Und die Mausfolgen mit dem ICE, die kann er jetzt halt nicht mehr gucken, weil nach deutschem Recht muss ja sowas alles nach 2 Wochen entfernt werden.
Und hast du nicht runtergeladen?
Was?
Hast du nicht runtergeladen?
Guck, siehst du, und das ist das Irre. Das ist das Irre. Das ist einfach.
Max, also in Sachen Urheberrecht habe ich nie mich ehrlich gemacht und werde es auch nie tun.
Ja, da ist tatsächlich eine Menge dran. Das ist halt so. Also ich habe mich hier, also hier habe ich mich tatsächlich ein Stück weit auch, also zum einen, weil ich es mir finanziell erlauben kann. Ich sage halt, ich mache genug Geld. Ich kann es mir erlauben, irgendwie 50.
Das hilft dir nichts. Geld hilft dir nichts, wenn der Rundfunkstaatsvertrag diese Sachen raus im Netz.
Ja, ja, löscht. Klar. Aber ich meine so für.
Geld hilft dir nichts, wenn die neue Serie einfach in keinem der neuen Streaming-Angebote, die du irgendwie.
Das Problem hatte ich ja nicht, weil ich hatte ja alle Streaming-Dienste.
Ja, es gibt auch Sachen, die nicht in irgendeinem, also zumindest
nicht
in Deutschland
hier,
hat man
nicht
das Problem.
Hier, das ist ja,
genau.
Das ist
ja. In Deutschland hat man das Problem, dass es tatsächlich sozusagen Serien gibt, die in keinem erwerbbaren Streaming-Dienst gibt.
Wo ich so neulich hatte ich jemanden gefragt, so, ja, aber HBO-Sachen, die sind doch dann alle auf Netflix. Und nee. Ja, wo guckt man die an? Die lädt man runter. Was?
Genau.
Und das finde ich halt das Irre, da werden irgendwelche Urheberrechtsgesetze verschärft und ohne mir überhaupt wenigstens eine Möglichkeit geben, das für Geld zu erwerben. Und das nächste Ding, oder auch mit den Zeitungen, das ist, wie oft ich irgendwo auf einen Zeitungsartikel stoße. Ja, ich würde jetzt gerne diesen Zeitungsartikel gelesen. Ah ja, sehr schön. Möchtest du ein Abo für 1 Jahr oder für 2 Jahre?
Das ist echt geil, ne? Fickt euch einfach
eigentlich
ins Knie.
Und dass die deutschen Zeitschriftenverlage noch nicht sowas wie ein großes Blendle eingerichtet haben. Wo du halt,
ja,
wo
die
man,
sind ja jetzt auf Blendle, es gibt ja Blendle.
Ja, Blendle, aber eben halt auf ihren Seiten, dass du halt, ja, du kannst hier ein Abo für 1 Jahr, du kannst ein Abo für 2 Jahre oder du kannst diesen Artikel für 60 Cent lesen. Ja. So, und dass ich dann halt für mir irgendwie ein Guthaben von 10 Euro da hochlade und dann hat sich der Salat und dann kann ich mir halt so einen Zeitungsartikel durchlesen, wenn ich mag und wenn ich möchte. Und das, ich komme ja nicht mal an das Äquivalent zum, ich gehe zum Zeitungskiosk und kaufe mir einfach eine Zeitung, da gibt's ja einfach kein Äquivalent zu. Also es ist, sie probieren ja nicht mal die Möglichkeiten, die sie haben, auch nur ansatzweise auszuschöpfen. Und das, ich finde das so, also das, ich weiß auch nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mit dem Leistungsschutzrecht irgendwas Brauchbares angestellt wird. Wenn es wenigstens wirklich den Verlagen irgendwie ein Geschäftsmodell bieten würde, aber das wird es nicht. Die Verlage werden weiterhin genauso leiden wie bisher. Also bis auf die Verlage, denen es prächtig geht, wie Springer. Aber das löst die Zeitungskrise nicht. Und das Urheberrecht löst die Probleme, welche auch immer sie haben, der Urheber nicht. Und es ist ah. Was ich ja noch jetzt gab es ja vor kurzem, gab es ja den bist noch da?
Ja,
ich bin noch da. Okay, ja, das ist manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht, ob noch da bist oder nicht.
Ich muss eigentlich gerade kurz aufs Klo.
Ja, dann rannte ich mal wieder in the Void.
Ja, okay.
Also wir hatten ja jetzt hier vor ein paar Wochen war ja diese Haushaltsdiskussion, die Haushaltsdebatte im Bundestag und wo die AfD ja bekanntermaßen mit wirklich doll aufgestampften Fuß den Saal verlassen hat und so weiter und so fort. Und es gab ja einen ziemlichen Aufstand darum. Ein kleines Detail, was mir drumherum aufgefallen ist, ist halt, dass ich irgendwie so eine Schlagzeile gelesen habe, ich glaube, war bei tagesschau.de oder sowas. Ja, Geld ist eigentlich genug da, man hat nur keine Ideen, wo man rein, man es investieren soll. Und wo ich mich so frage, so Internet, Glasfaser, ihr habt Geld, ihr wisst nicht, wohin mit dem Geld? Wie wäre es denn mal mit, das ist ja nicht mal originell, ich meine, die Deutschen recken sich immer zum Himmel und sagen, Infrastruktur hier, wir sind Infrastruktur, wir sind das Land der Infrastruktur, Infrastruktur. Und da gilt es mal, Infrastruktur zu schaffen, und dann wird die einfach nicht geschaffen. Und selbst das Geld ist da. Und ich finde das so irre. Wir hatten vor kurzem, vor gar nicht so langer Zeit, hatten wir diese Diskussion über Netzneutralität, wo ja diverse Politiker dafür geworben haben, dass die Netzneutralität abzuschaffen sei, weil innovative Dienste Telemedizin gar nicht möglich wären ohne wenn man die Netzneutralität abschaffen würde. So, weil damit, wenn der Arzt während der OP jemand anders dann einfach ein Video runterlädt und sein Netflix gucken will, dann stirbt der Patient. Das war ja so damals die Argumentation. Und dass diesen gleichen Politikern jetzt nicht einfällt, Moment mal, vielleicht können wir dieses Glasfaser verlegen, was nicht mal teuer wäre. Ich habe mal irgendwie so Zahlen gehört. Ich glaube, das waren, lass es 10 Milliarden sein, was das kosten würde für ganz Deutschland. Das ist eine alberne Zahl. Das ist eine alberne Zahl. Das sind zwei nicht eröffnete Flughäfen. Das ist, und ich habe nochmal mit Diana, das ist so ähnlich wie mit euch gerade, ich so, das kann doch nicht wahr sein. Und Diana hat dann so, ja, das war ja schon damals so, als sie noch, Diana war ja früher mal im Bundestag, und hat das ja so ein bisschen die Diskussion mitbekommen. Und dann habe ich so gesagt, naja, es wird wahrscheinlich daran liegen, dass halt die Telekom ein Staatsapparat ist und dass man sozusagen die eigenen Investitionen nicht schädigen will, indem man sozusagen der Telekom das Geschäft abdreht. Und dann hat sie so, nee, ich glaube, das ist einfach so, dass viele Leute, die meisten Politiker wirklich keine Idee davon haben. Also die sagen, naja, 5 Mbit reicht doch, ich kann doch dann meine E-Mails machen. Und mehr braucht doch keiner. Und dass das wirklich einfach die nach wie vor die Einstellung ist.
Wenn ich als Bundestagsabgeordneter nur 5 Mbit brauche, dann braucht doch der Rest der Gesellschaft
ja,
auch nicht mehr.
Ja, wozu? Online-Backups, selbstfahrende Autos, braucht doch keiner.
Video-Streaming.
Naja, ich meine, da reichen ja 5 Mbit, ein bisschen Kompression, da sagen wir 10 Mbit reichen ja für 1080p und dieses 4K, das gibt's ja auch erst seit 2 Jahren und das braucht ja auch keiner. Und das ist, ich finde das, also so im Land der Infrastruktur, im Land der angeblichen Innovation, im Land der, dass das so null auf die Reihe fahren wird. Und gerade auch so für ländliche Regionen, wie kann man denn ländliche Regionen stärken, damit da vielleicht nicht nur Nazis rumturnen? Ja, indem man vielleicht dafür sorgt, dass sich da Firmen ansiedeln können? Und dass die eine entsprechende Internetanbindung haben, um ihr tagesaktuelles Geschäft zu machen? Und ja, die verschicken manchmal einfach nur größere E-Mails als ihr. Aber das ist ja schon, das reicht ja schon, um deutsches Internet an die Grenzen zu bringen. Und das ist, ich finde das wirklich, das ist so unfassbar einfallslos.
Ja, also Max, wie wir es drehen oder wenden, die politische Lage ist überall beschissen.
Ja.
Und es ist wirklich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, also wir hatten ja irgendwie das letzte Mal über Twitter geredet und so. Und Twitter ist ja irgendwie auch vor allem so ein politischer Kanal, jedenfalls in meiner Nutzung und für deine wahrscheinlich auch. Und das ist so alles so deprimierend. Und das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon besprochen, dass es alles so deprimierend ist. Es liegt aber eben nicht nur an Twitter, es liegt auch einfach an der Lage. Und irgendwie kam es dazu, dass wir am Wochenende eine Aktion gemacht haben, die halt eine ganz Kleinigkeit an Schönheit, an Hoffnung wieder in die Welt setzen wollte. Soll ich da mal von erzählen?
Ja.
Genau, also folgendes. Eine Freundin von mir, Sina, ne, die kennst du ja wahrscheinlich auch, die hat irgendwie am Donnerstag irgendwie gepostet auf Facebook irgendwie, dass sie an einer Baustelle vorbeigegangen ist, an der Friedelstraße, das ist in Neukölln, in so Nordneukölln, relativ nah an Kreuzberg. Genau dort, wo auch dieser Google Campus entstanden ist und irgendwie letzte Woche, eine Woche vorher irgendwie auch dieser Google Campus Besetzung war. Das war auch irgendwie ein bisschen albern eigentlich alles so, aber auf jeden Fall, das habe ich mir auch angeschaut. Jedenfalls dort ist so ein bisschen auch so der Hotspot an Gentrifizierung, ne, so in Neukölln. Und da wurde jetzt gerade die Straße aufgerissen, weil da irgendwie jetzt asphaltiert werden sollte. Und das war irgendwie auch ganz komisch kommuniziert von der Stadt an die Bewohner, die dann irgendwie relativ kurzfristig darüber informiert wurden. Ich glaube, so 2 Tage vorher fühlten sich alle so ein bisschen überrollt und dann gibt es da noch die Gerüchte oder nicht Gerüchte. Ich glaube, es ist relativ sicher, dass da halt noch ein The Barn reinkommt, also dieser mega hipster Kaffeeladen irgendwie. Und dann der Google Campus gleich noch in Sichtweite und so weiter. Also es ist irgendwie so Gentrifizierungs-Hotspot so einerseits. Andererseits sind ja neben, das haben wir noch gar nicht darüber geredet, über die Abforstung des, Abholzung des des Hambacher Forst irgendwie und die Protestgeschichten dagegen, wo RWE im Endeffekt große Teile eines sehr, sehr alten Waldes roden lassen will oder roden will, um dort Braunkohle abzubauen. Wir wissen ja alle, dass die Zukunftstechnologie in Sachen Energie Braunkohle ist.
Ja.
Weil halt praktisch schadstofffrei und CO2 total gut und in jeglicher Hinsicht einfach die Zukunftstechnologie.
Das ist das irgendwie so, Braunkohle ist so irgendwie die Rache der Ossis, oder? So kurz nach der Wende so, haha, ihr Idioten, ihr müsst euren ganzen Strom aus Braunkohle machen, das ist so teuer und ineffizient und bekloppt und jetzt.
Das ist absurd, das ist wirklich absurd, ja. Und ich glaube, wir stehen sowieso irgendwie politisch relativ kurz vor dem Ende der Braunkohle-Geschichte, weil das halt wirklich irgendwie, ich glaube, das gibt es irgendwie.
Das war schon vor 30 Jahren eine dumme Idee. Das ja, war egal, nie, Braunkohle war nie eine gute Idee. Das ist das Krasse. Das war, niemand hat jemals, also ich meine, mit Steinkohle oder sowas oder mit
die Öl hatten halt nichts sagen, anderes
hatte
im
keine
Osten.
Alternative. Aber der einzige Grund, warum im Osten Braunkohle abgebaut worden ist, weil es gab halt nichts anderes.
Ja, man muss schon sagen, irgendwie, das ist ja sozusagen Übertagebau und nicht Untertagebau und das ist natürlich, hat auch ein paar Vorteile, ne? Man kennt ja diese Riesenbagger, ne?
Ja, ja.
Diese Riesengeviecher, die dann sozusagen so die Landschaft aufgraben. Im Gegensatz sozusagen sich in die Landschaft reingraben, graben sie sozusagen die Landschaft auf und das ist halt, weil Braunkohle relativ weit oben liegt und nicht sozusagen man tief in Stollen muss, sondern weil es sozusagen relativ recent entstanden ist. Egal, auf jeden Fall wegen Braunkohle soll etc. Diese Leute haben sich da irgendwie seit Jahren schon eingenistet, haben da irgendwie so ihre Wald-Community gemacht. Es ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber im Endeffekt geht es auch darum, also ging es auch mal darum, sozusagen diesen Wald zu beschützen vor einem eventuellen Zugriff von RWE, der jetzt eben stattfindet. Und deswegen werden halt massive Polizeieinsätze gefahren und mit sehr, sehr viel Repression versucht halt sozusagen diese Sache durchzusetzen. Ich will da gar nicht jetzt groß ins Detail gehen. Es war aber halt sozusagen eine der Beweggründe, die, glaube ich, Sina dazu bewogen hat, zu sagen so, ey, lass uns doch einfach mal diese Baustelle bepflanzen. Mhm. Ja? Und das hatte sie dann auf Facebook gepostet. Ich dachte mir so, ach ja, ja, okay. Und dann hat sie mich irgendwie angerufen und irgendwann später, und dann, ob wir nicht zusammen Abendessen wollen, dann haben wir uns irgendwie an der Friedelstraße getroffen, haben Abend gegessen, dann so neben dieser Baustelle und dann haben wir irgendwie blöd angefangen, irgendwie so rumzuspielen mit dem Gedanken, so hin und her, ne, irgendwie. Und dann kam dann halt diese Idee mit dem Friedelwald auf. Wir machen jetzt sozusagen statt der Friedelstraße einen Friedelwald, wir pflanzen hier einen Wald. Und das war irgendwie so eine schöne Metapher für so vieles.
Yeah.
Also es war so einerseits sozusagen so ein Solidaritätsgruß in Richtung Hambacher Forst. Das war aber auch irgendwie so eine Rückaneignung von Bürgern in der Stadt. Das war halt ein Durchsetzen einer Fußgängerzone, also eines Nichtfahrens von Autos auf dieser Straße, die übrigens auch super gefährlich ist für Fußgänger und Radfahrer, weil sie super unübersichtliche Kreuzung hat, direkt nach der Brücke über den Kanal. Also das kam halt ganz viele Faktoren zusammen, für die so ein Friedelwald halt einfach ein wahnsinnig geile Message wäre. So. Und dann, keine Ahnung, floss der Alkohol halt so ein bisschen mehr und dann fanden wir uns irgendwann in so einem anarchistischen Kneipe in Kreuzberg wieder, wo wir dann halt irgendwie anfingen, Leute zu rekrutieren für das Projekt. Noch am Donnerstagabend sozusagen, ja. Und dann am Freitag gab es dann so, wollen wir das jetzt wirklich durchmachen? Und dann haben wir uns gesagt, ach komm, das ist jetzt so gut, das machen wir jetzt einfach. Und dann haben wir halt echt am Freitag angefangen mit der Planung und haben einerseits halt sozusagen weiter in das Netzwerk geknüpft, haben angefangen Flyer zu designen, zu texten und abends dann auch zu drucken. Anwohnerschreiben gemacht an die Anwohner, überlegt, wo wir Leute bekommen und Pflanzen bekommen irgendwie. Wir haben dann halt Leute reingeholt, unter anderem von im Garten und so Aktivistinnen. Also das war ganz lustig, also wir haben uns dann wirklich am Freitagnachmittag, so um 17 Uhr, haben wir uns dann getroffen mit wirklich Leuten, die wir noch nie im Leben gesehen haben, ja. Die halt aber, weil sie die Idee sofort super geil fanden, halt sofort begeistert waren, sich mit uns zu treffen. Und dann haben wir dann halt irgendwie mit denen zusammengesessen und dann rumgesponnen und die hatten sofort Ideen, wie wir Pflanzen bekommen, wo wir die herbekommen und so weiter und so fort. Und das war einfach super cool. Und dann haben wir halt sozusagen Freitag irgendwie die ganze Planung gemacht, Flyer gedruckt, Anwohnerschreiben gemacht irgendwie, und am Samstag sollte dann halt irgendwie so eine Anwohnerversammlung auch sein irgendwie, wo wir halt mit den Leuten über das Projekt reden, also den Leuten, die da halt direkt wohnen, und außerdem sollten wir da halt schon irgendwie Pflanzen besorgen und so weiter und so fort. Und das haben wir dann halt wirklich am Samstag, ging dann halt wirklich so richtig los, so irgendwie sind wir losgefahren, haben Pflanzen, Bäume und so weiter und so fort besorgt. Unter anderem hatten wir total Glück, dass halt die Floating University zu Ende war. Das war halt so ein temporärer Think Tank zur Zukunft der Stadt, interessanterweise, ja, irgendwie der genau an dem Zeitpunkt auch zu Ende ging, und deswegen hatten die ganz viele Sachen verpflanzt, die dann irgendwie sonst weggeschmissen worden wären. Und die konnten wir halt alles nehmen, so, ja. Das war halt echt super geil. Und dann haben wir halt wirklich in mehreren Chargen halt irgendwie Sachen darüber gekarrt am Samstag und dann halt so gegen Abend 19 Uhr dann halt mit den Anwohnern getroffen und mit denen darüber geredet. Die fanden das auch alle total super und haben so ihre Sorgen und Bedenken irgendwie gegenüber dem Projekt dieser Baustelle geäußert, und wir waren da so alle auf einer Linie irgendwie mehr oder weniger. Und dann haben wir halt noch am Abend angefangen zu pflanzen. Also Samstagabend haben wir dann wirklich angefangen, so Guerilla zu pflanzen, so auf der Baustelle. Dann Bäume und Pflanzen und Blumen und so weiter und so fort haben wir dann einfach in den Boden gesteckt. Und am nächsten Tag war tatsächlich noch alles da.
Ja.
Und dann haben wir wirklich am nächsten Tag dann halt den ganzen Rest geholt irgendwie und das ganze Ding halt da begrünt, also natürlich nur so ansatzweise. Wir haben den Leuten dann aber immer gesagt, so, also wir hatten immer diese Utopie vor Augen, wir haben immer gesagt so, nein, nein, das wird jetzt hier keine Straße, das wird jetzt ein Wald, das wird der Friedelwald, und das ist jetzt natürlich nur der Anfang, wir brauchen jetzt nur mindestens 2 Wochen, bis das hier alles sozusagen grün ist. Und das war halt einfach, und alle fanden es super geil. Also jeder, der dort irgendwie am Start war, also jeder, der vorbeiging, jeder Passant, jeder Anwohner, alle fanden es einfach nur super geil. Und so haben sich dann halt, wir haben dann so ein bisschen die Bausachen dann irgendwie weggetragen und halt den Platz so ein bisschen offen gemacht, sodass dann halt immer mehr Leute dann da reinströmten und sich dann halt da hingesetzt haben und gechillt haben. Es war übrigens auch noch, wir hatten super Glück mit dem Wetter, es war halt super schöner Herbst, so Spätsommertag, ja. irgendwie Leute haben sich dann hingesetzt, haben dann ihr Alster getrunken und so. Und plötzlich kam dann einfach so eine Band vorbei, so, und ich quatsch die einfach an, so, hey, habt ihr nicht Bock hier zu spielen? Ja, ja, klar. Und dann kamen die halt und haben da gespielt, und dann kam noch eine andere Band, die kam dann von sich aus auf die Idee, da halt irgendwie ihre, da zu spielen, einfach weil sie halt irgendwie in der Nähe vom weil sie dort in der Nähe gespielt haben am Flohmarkt. Und dann irgendwie das gesehen haben hier und dass irgendwie die Stimmung hier viel geiler ist als da drüben. Und dann haben sie halt da, das haben sie bei uns gespielt. Dann haben so ein Pärchen hat irgendwie so eine Performance-Art gemacht, irgendwie, also so Tanz, also so Freestyle-Dance-Geschichte. Und dann gab es noch irgendwie so eine Schauspielerin, die dann so kurzfristig irgendwie irgendwelche Sachen rezitiert hat von Erich Kästner und so super gut, und das war einfach so, es war, also das war alles nicht geplant, sondern es war halt wirklich nur so, wir haben diesen Space geschaffen, so, ja, als so eine begehbare Utopie, ja, und es kam von überall Leute, die halt sofort diesen Space genutzt haben, und wir hatten, glaube ich, irgendwie den schönsten Nachmittag in unserem ganzen Leben, so, ja. Das war richtig, richtig geil. Das war richtig, das hat super gut getan, einfach mal was Positives zu machen. Einfach mal irgendwie so aus dem Nichts, ja, in dieser tristen Lage einfach mal irgendwie eine kleine Mini-Utopie zu schaffen, in der Leute einfach mal träumen durften und einfach mal sein durften. Wir hatten natürlich noch Stress mit den Bullen und so, ne? Also
Selbstverständlich.
Ich musste dann am Ende sozusagen, musste ich dann eine Veranstaltung anmelden. Ich war dann irgendwie so der Versammlungsleiter. Oh, ist auch a first, ja, irgendwie ich als Versammlungsleiter von der Demo, ja, irgendwie. Und es war natürlich auch politisch. Wir hatten da halt eine ganze Menge Leute aus der linken Szene da mit dabei, die dann halt auch so entsprechende Plakate gemacht haben. Ne? Unser Slogan war dann auch, also einer unserer Slogan war dann immer so Friedelwald, Hambi bleibt, also Hambacher Forst bleibt. Das war so der Spruch von den linken Friedelwald, Hambacher Forstbesitzern. Also Hambi bleibt, Friedel wird. War das so Hashtags, ja.
Okay.
So immer so eine Solidaritätsgruß immer dabei. Und da hatten wir auch ein riesengroßes Banner dann so gemacht, irgendwie, das dann halt da darüber hing. Und es war einfach wunderschön. Es war einfach total toll. Und wenn man sich das anschauen möchte, friedelwald.wordpress.com ist eigentlich alles dokumentiert im Blog. Und ja.
Ich habe nur so diverse Posts und Stories gesehen und habe so gedacht, ach, das ist doch mal wieder eine schöne, sinnlose, bekloppte, großartige Berlin-Aktion. Also das ist
total, oder? Ja. Es war vor allem, ich meine, ich habe das gesamte Wochenende geackert wie ein Blöder, so, ja, für diese paar Stunden.
Ja.
Aber das war es echt total wert.
Ja.
Am Montag sind natürlich die Bagger wieder gekommen von der Baustelle und haben alles platt gemacht.
Ja.
Wir hatten auch echt überlegt, ob wir das Ding besetzen, ne?
Ja.
Also richtig sozusagen politisch jetzt hier irgendwie Stress machen und so.
Ja.
Aber irgendwie waren wir auch komplett, also wir waren beides.
Ihr wart zu betrunken.
Am Sonntag waren wir beides. Wir waren einfach komplett durch,
ja,
ne, so mit den Kräften, weil es halt super anstrengend war. Und gleichzeitig aber auch total glücklich, weil es so schön war, ja. Also wir waren auch sozusagen, wir waren einfach befriedigt.
Ja.
Von diesem Nachmittag. Es war einfach so, das war jetzt irgendwie, das war es jetzt schon.
Also, good enough.
Da war jetzt auch nichts, was man jetzt irgendwie groß hätte verteidigen können. Also in diesem Boden wäre jetzt auch nichts irgendwie längerfristig gewachsen oder so, ne? Wäre jetzt nicht so, dass das wirklich ein Wald gewesen wäre. So, es war eine symbolische Aktion, klar, ne? Irgendwie und
vielleicht braucht man mehr Symbolik. Vielleicht ist das, ich meine.
Ja, klar.
Ich meine, woher sollen denn die positiven Sachen kommen? Nicht, wenn nicht dadurch, dass Menschen sie einfach machen. Und ja. Das ist ja, muss ja auch mal wieder passieren. Ja, also das fand ich, ja, ich hab eine Einladung, eine Facebook-Einladung von dir bekommen. So, nee.
Ich habe alle einfach
Ich wusste gar nicht, dass das deine Aktion ist. Ich dachte, das wäre irgendwie, dass du dich da dran gehängt hättest oder sowas.
Ja, habe ich ja gewissermaßen auch. Also Dina war halt diejenige mit der Idee, ne? Und im Endeffekt haben wir es beide schon gemacht und im Endeffekt auch, also
ja, waren oder eure Aktion oder wie auch immer, oder Sinas genau. Aktion, also ja, ja. Auf jeden Fall so relativ nah, jemand, den ich auch selber kenne und sowas. Ich dachte, das wäre irgendwie einfach, dass du quasi da vorbeigegangen wärst und das dann irgendwie lustig gefunden hättest oder sowas. Aber das ist ja, okay, vielleicht nicht deine Aktion, aber quasi eure Aktion oder Sinas.
Genau, das war unsere Aktion mit und vor allem auch so super cool, mit echt super coolen Leuten, die wir gerade kennengelernt haben, so, weißt du, so.
Ja.
Einfach sowas,
manchmal
so ein Ding
einfach
aufzuziehen. Genau, es war irgendwie so eine von diesen Dingen, die einfach von vorne bis hinten stimmen.
Ja.
Und die halt jetzt nichts groß geändert haben in der Lage, aber das, was du vorhin meintest, also dieses langfristig Denken, ne? Ich denke halt, dass solche Sachen halt wichtig sind, dass man irgendwie solche Ideen halt auch einfach pflanzt. Ne? Das haben wir dann auch geschrieben im Blog irgendwie von wegen, der Friedelwald ist sozusagen gepflanzt in den Köpfen und der wächst dort und überwuchert irgendwann die Realität aus Asphalt und Autos.
Mhm.
Und irgendwann haben wir den Mut, die Aufforstung der Städte wirklich zu fordern.
Ja.
Und also das ist vielleicht wirklich eine geile Vision für die Stadt, einfach wirklich so Wald statt Straße, ja, also wirklich Wald statt Straße. Also das finde ich so cool.
Ja, warum eigentlich
nicht? Ja, warum nicht, ne? Wer braucht Autos?
Das ist wirklich, was ich immer wieder mache, wenn man so einfach gerade in amerikanischen Städten, aber auch in europäischen Städten, wenn man einfach mal so irgendwo aus dem Fenster guckt und einfach mal guckt, wie viel Fläche von dem, was du gerade siehst, ist ausschließlich für Autos vorbehalten.
Das ist echt so krass, ja.
Und das sind gut 2/3 in amerikanischen Städten oder sowas. Und in Berlin sind es vielleicht nicht ganz so viel, aber ähnlich viel. Und oder in deutschen Städten. Und das ist schon krass, ja. Und wofür eigentlich? Und
wir hätten noch so viele gute Slogans, ne? Unter dem Pflaster der Friedelwald. Ja,
aber dafür mal seine. Eure Samen, die ihr jetzt da hingemacht habt, ja, die oberflächlichen Sachen, die haben sie alle abgerissen. Aber das, was unten drunter ist, das wird sich durchbrechen, wieder durch den Asphalt.
Genau, so ist so ein bisschen Löwenzahnroman.
Im wahrsten Sinne des Wortes eine Grassroots-Aktion.
Ja, echt sehr Grassroots auf jeden Fall. Also, was hatten wir noch? Irgendwie Menschen auswildern. Städte aufforsten. Ich habe ja schon lange keinen Aktivismus mehr gemacht. Ich war ja irgendwie früher mal so Netzaktivist.
Mhm.
Ne, irgendwie. Und das war das erste Mal so seit 10 Jahren oder sowas, dass ich jetzt so Netzaktivismus mache.
Hm.
Dass ich Aktivismus mache, Netzaktivismus, also so allgemein Aktivismus. Das hat irgendwie echt gut getan. Das war so.
Ja.
Es war eine sinnfreie Aktion, die echt ganz viel Sinn gemacht hat.
Es hilft manchmal auch. Ich meine, wir, als du hier warst, waren wir auch auf der Demo damals auf dem Women's March und wir waren hier auch auf der Demo als die. Und das ist, es ist auch für einen selber, ist das was Gutes. Das ist was, also zum einen läuft man, was man ja ansonsten im Alltag nicht so viel macht. Dann, ich empfehle ja sowieso, wenn man in einer fremden Stadt ist, sucht euch eine euch sympathische Demo und geht hin, weil man lernt eine Stadt aus einer Perspektive kennen, aus der sie sonst selbst die viele Bewohner nicht kennen, weil wie oft hat man schon mal die Gelegenheit, mitten auf der Straße spazieren zu gehen. Und das hat was total Befreiendes und dann auch unter vielen Gleichgesinnten zu sein und dann zu sehen, ja, wir haben hier doch ein paar Leute zusammengetrommelt, die das gleiche Ziel haben und sowas, das ist motivierend. Und das sollte man öfters mal machen. Stelle ich immer wieder fest.
Ja.
Mehr auf Demos gehen. Und wenn ich irgendwelche Leute höre, die sagen, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Demo, dann, oh Gott, du arme Sau. Ich meine.
Ja, es ist schon ganz geil eigentlich, ne?
Ja.
Ich gehe gar nicht so häufig mehr auf Demos. Ich weiß, das letzte Mal war ich auf der Demos gegen die Repression gegen die Flüchtlingsschiffe.
Ja.
Das war im Juli, glaube ich.
Ja.
Das war auch eine gute Demo, das war wirklich eine schöne Demo.
Da waren auch meine Eltern. Das war so,
ja?
Ja, da sieht man mal, wie übergreifend sowas ist.
Ja, die war auch echt relativ, die war echt ziemlich groß, also ja. Die war auch viel größer als gedacht, das war echt super. Ja.
Ja.
Ja, vielleicht, das muss man jetzt einfach wieder aktiv werden, einfach um auch wieder sozusagen die eigene Wirksamkeit zu spüren, ne?
Mhm.
Und sich nicht so hilflos und nicht so ohnmächtig zu fühlen.
Ich frage mich ja, ich habe einen Freund von mir, einen Kollege von mir, der liest gerade ein Buch über Glücklichsein. Ich kann mal gucken, wie das Buch heißt. Ich habe es selber nicht gelesen. Ich lese es vielleicht nochmal. Ich hatte jetzt einfach nur so ein paar Gedanken. Warte mal, das Buch heißt The Hacking of the American Mind.
Ach, das ist doch irgendwie schon wieder so, der Titel turnt mich schon total ab.
Es geht darum, dass, ja, vielleicht ist es, ich nehme das jetzt auch mehr als Ansporn, also als Gedanken, also ohne es gelesen zu haben. Also es geht wohl darum sehr stark, dass halt sozusagen, dass ja in der amerikanischen Verfassung steht ja drin, das Pursuit of Happiness sozusagen. Und dass das im Alltag immer sehr stark da mit Dopaminausschüttung gleichgesetzt wird. Also dass man sozusagen, dass das Happiness sei. Und das ist aber eigentlich noch eine
kurzfristige Kicks sozusagen.
Kurzfristige Kicks, die auch stärker werden müssen, um die gleiche Wirkung zu erreichen. Und wenn sie irgendwann mal zuschauen, also weil halt der menschliche Körper baut halt also wenn man zu viel Dopamin ausschüttet, dann werden die Dopaminrezeptoren abgebaut. Und darum hat es nicht mehr die gleiche Wirkung. Und wenn man es zu sehr übertreibt, dann ist es sogar final. Ansonsten meistens kann sich das neu bilden. Und wir haben halt wir haben halt eine sehr dopamingesteuerte Gesellschaft. Eben das neue iPhone, die Likes auf Facebook, die kurzen, das Essen, der Zucker und sowas. Das sind halt alles so Sachen, die Dopamin für ein Dopamin.
Das erinnert mich an den Alternativlos-Podcast. Hast du den aktuellen gehört? Mit Joscha Bach Acker-Plinz, wo es darum ging, also unter anderem künstliche Intelligenz und keine Intelligenz wäre, würde so weit gehen, er würde intelligenter werden, als sie die Intelligenz braucht, um ihre eigene Reward-Funktion zu hacken.
Ja.
Also sozusagen so als Grundsatz, ja.
Und das halt, das aber, diese Sachen, das sind halt so kurze Kicks, die halt aber nicht lang anhalten und nicht quasi nachhaltig sind. Und wenn man das machen will, dann braucht man ein anderes Hormon, ein anderes Serotonin, glaube ich. Habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Und das ist so eher das, was so irgendwelche tibetanischen Mönche oder sowas, wenn die dann halt irgendwie probieren, in sich zu ruhen und dauerhaft glücklich zu sein. Und das ist nicht so ein kurzes Yippie-Yay-Kick-Moment, was man gut auf den Fotos festhalten kann, sondern es ist mehr so, wenn irgendjemand sagt, ja, ich bin zufrieden, dann, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Leben, dann ist das vermutlich ein guter Serotonin-Level. Und
so wie ich.
Also so wie du. Und ich habe mich gefragt, ob nicht dieses Ganze, wie das jetzt eigentlich ist mit Hass, also dann ist ja das ist ja wahrscheinlich dann Adrenalin. Und ob nicht so die ganze Angst vor Flüchtlingen und auch die Angst vor den Flüchtlingsängstlichen oder vor den Flüchtlingshassern, ob das nicht auch einfach Adrenalin oder was auch immer für Wut, also Adrenalin-Junkies sind sozusagen, dass man sich halt, man lebt halt sein Leben und plötzlich hat man, das hast du ja gerade beschrieben, so du machst es jetzt mit einem Positiven, mit dem Friedelwald, aber was ist denn das Leben eines Menschen, der eigentlich nicht viel zu tun hat und der dann plötzlich eine Gefahr entdeckt, eine ganz schlimme und halt die schlimmen Ausländer, die überall sind und wir müssen uns davor bewahren und das ist ja auch so eine Weltuntergangsszenerie, die da drinnen steckt und die kommen ja alle paar Jahrzehnte mal, dass irgendwie Jahr 2000 alle Angst vom Untergang haben oder irgendwelche Religionen Weltuntergangsszenarien heraufbeschwören.
Ich bitte dich, das ist der große Austausch, der findet bereits statt, ja, und unsere Rasse wird einfach eliminiert, Max, einfach eliminiert.
What, ja, Genocide? Ich mache mich jetzt mal bei ein paar Leuten unbeliebt. Ich weiß nicht, ob es der Fall ist, aber Klimawandel ist potenziell auch so eine Sache. Die Weltuntergangsszenarien, was vielleicht, hoffentlich übertrieben ist. Und ob das vielleicht einfach, ob die Menschheit sowas hin und wieder mal braucht. Weißt du, das ist einfach so ein dass das quasi wie so The Purge oder sowas ist, halt nicht irgendwo, dass halt gelegentlich mal alle durchdrehen und dann drehen plötzlich alle rechtgerichteten Leute durch und dass das dann so eine gemeinsame Aufregung gibt.
die eigentlich total überflüssig.
Ich glaube schon, dass es so, das ist sowas wie, sag ich mal, kollektives sich hineinsteigern in welche Dinge geht. Ne?
Total, natürlich gibt's
so, das. Wo man sich selbst gegenseitig als Resonanzraum sozusagen und die Masse dann irgendwie als großen Resonanzkörper erfährt und wo dann sozusagen die Schwingungen synchronisiert werden und eskalieren halt.
Und das hat ja auch was Berauschendes, das meine ich ja. Du hast das ja gerade so ein bisschen als so was Rauschhaftes beschrieben, den Friedelwald, diese ganze Aktion. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für irgendwelche besorgten Bürger halt auch eine Rauschwirkung hat, da in so einer Gruppe zu sein und das Gefühl zu haben, jetzt machen wir sie alle platt. Und das ist einfach wahrscheinlich ein ganz geiles Gefühl. Und darauf möchte man ungern verzichten, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Und hier in den USA mit Trump hat man das ja ganz, 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 ganz stark. Und was wäre das denn, wenn das einfach, wenn es keine pragmatische Erklärung gibt, keine logische Erklärung, sondern es einfach, wir sind einfach alle Adrenalin-Junkies oder das sind Adrenalin-Junkies und die haben jetzt ihre Spritze gefunden.
Also ich habe der Hacker,
ja.
Vielleicht in einem Spart, wie heißt er? Egal, der hat jedenfalls einen Tweet von mir ausgegraben, hat mir geschickt. Sehr alter Tweet.
Okay.
Von 2008.
Hui, wirklich sehr alt.
Also wirklich alt, ne?
Ja.
Wo ich sage, so Prediction oder Vorhersage, der nächste US-Präsident wird derjenige sein, der es versteht, das Finanzsystem neu zu strukturieren.
Mhm.
Und meinte dazu, der ist nicht besonders gut gealtert. Also naheliegende Vorhersage, ich zitiere jetzt mal.
Ja.
Naheliegende Vorhersage, wer als erstes einen ausgefeilten Plan zur Neustrukturierung des Finanzsystems vorlegt, wird Präsident. Im Hashtag USA. 2008, also im 18.09.2008, also noch unter dem Eindruck der Finanzkrise. Ne?
Also es war noch vor Obama.
Das war sogar noch vor Obama, genau.
Also für die Wahl hat es ja irgendwie sogar gestimmt.
Ja, wobei Obama jetzt auch keine wahnsinnig ausgefeilte Theorie Plan zur Neustrukturierung des Finanzsystems hatte. Ja, er hat ein paar Sachen gemacht, aber das war halt irgendwie so eher Feuerlöschen, ne?
Also, ja. Ich glaube schon solides Feuerlöschen.
Es war ein okayes Feuerlöschen,
ja.
Aber es war halt nicht ein neues Strukturierungssystem, kann man nicht sagen. Jedenfalls, es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Also ich meine, das ist auf dieser Ebene war der Tweet wahrscheinlich einfach auch ein bisschen zu bold im Sinne von, dass man mal einfach so das Finanzsystem neu strukturieren könnte. So.
Ja.
I give you that, aber gleichzeitig, was eigentlich noch viel augenscheinlicher aus der heutigen Situation ins Auge springt, ist dieser unfassbare, naive Glauben an Rationalität in der Entscheidung von von Politik, die mir wirklich so absurd vorkommt, wenn ich das jetzt so lese. Ja, also dass Leute überhaupt irgendwelche rationalen Gründe dafür angeben, nehmen würden, um eine politische Entscheidung zu treffen, kommt mir heute so absurd vor,
ja.
dass ich wirklich so denke, so, wie dumm war ich eigentlich damals?
Wie ist denn das eigentlich? Ist das tatsächlich, also ich würde jetzt meine, ich glaube, ich hätte damals meine, oh Gott, wir müssten uns mal eigene Podcasts von uns anhören.
Ja, wir sind ja auch bald 10 Jahre alt, ne? Also das müssen wir ja schon sagen.
Und uns dann
also, das war jetzt kurz vor unserem ersten WMR eigentlich, dieser Tweet. Muss man schon sagen. Ja, ungefähr ein Jahr vor unserem ersten WMR.
Okay. Ich frage mich dann halt, ist das, also ich würde meine Wahrnehmungsänderung wahrscheinlich, also ich habe jetzt mir hat keiner einen Tweet von damals zugeschickt, aber ich würde sagen, dass ich einen ähnlichen Wandel durchgemacht habe wie du.
Glaube ich, alle.
Genau, haben wir das alle? Ist das eine Generationenfrage? Ist das eine gesellschaftliche Frage?
Es gibt halt einen vor Trump und einen nach Trump.
Ist unsere aktuelle Sicht auf die Dinge stimmender als die damalige Sicht auf die Dinge? Oder sind wir heute genauso falsch? Bloß halt anders falsch?
Who knows?
Aber ich muss sagen, also so ja, mein Glaube an die Demokratie hat massiv darunter gelitten, dass ich wirklich glaube, dass das eben, und wahrscheinlich, also ich würde heute sagen, es war vermutlich immer so, es war nur nicht so augenscheinlich wie jetzt. Man konnte es sich halt immer noch irgendwie zurecht interpretieren. Aber meine Vermutung, ich würde behaupten, dass die Menschen wesentlich, also das, was eigentlich auch schon die ganze, ich weiß zum Beispiel, dass mein Vater hat sich immer, der konnte sich in Rage darüber reden, dass halt so viele Leute FDP wählen und die allermeisten davon gegen die eigenen Interessen wählen.
Ja.
Und irgendwie war mir das
so ein typisches Narrativ, ja.
Und das ist so ein typisches Narrativ und das ist jetzt auch nicht ganz ausgefeilt, weil und eine lange Zeit lang habe ich dann so, naja, die Leute wählen halt nicht das, was ihrem eigenen Interesse entspricht, sondern die Leute wählen das, was ihrem gewünschten Interesse entspricht. Also die Leute denken sich halt, wenn ich dann bald reich bin, weil ich so clever bin, dann brauche ich ja so eine Partei wie die FDP. Also sie wählen ja nicht für den aktuellen Zustand, weil den hoffen sie ja zu überwinden, sondern sie wählen ja dann für den zukünftigen Zustand. Aber vielleicht ist das auch überhaupt nicht so. Vielleicht wählen die Leute auch, oh, guck mal, der hat schöne Hosen.
Ja, nee, also was ich jetzt zum Beispiel, also ich glaube, wenn ich jetzt meine Wende irgendwie beschreiben sollte von dem Tweet heute zu dem meinem jetzigen Verständnis damals, heute, also von dem Tweet damals und meinem jetzigen Verständnis heute, dann ist es halt wirklich repräsentiert durch diese Tribalism-Geschichte, ne, die ich da ja auch irgendwie in meinem Kontrollverlust-Blog ausgewalzt habe. Also diese Idee, dass es bei Politik im Endeffekt, dass jede Politik Identitätspolitik ist, ja, dass du, wenn du Arbeiter warst, auch schon damals, ja, wenn du Arbeiter warst, dich deswegen SPD gewählt hast, weil die SPD am besten deine Interessen vertreten hat, sondern weil die SPD am besten deine Identität vertreten hat, ja, weil die SPD halt eine Identity Politics eingeführt hat als einen positiven Identitätsentwurf des Arbeiters, der halt irgendwie natürlich mit bestimmten Normen, Ideen und so weiter und so fort und Ideologien verknüpft ist, aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern tatsächlich das Entscheidende ist, dass du gefühlt hast, das ist dein Tribe, das ist dein Stamm, ja, weil sie sozusagen ein Identitätsangebot geschaffen haben, Arbeiter nicht nur als, keine Ahnung, prekäres Opfer der Gesellschaft, ja, sondern halt Arbeiter als einen positiven Identitätsentwurf.
Ja.
Und dass die SPD selber aber nie verstanden hat, dass sie deswegen gewählt wurde.
Oder dass die es verstanden haben, sind tot.
Ja, vielleicht auch schon. Also, dass die SPD halt immer gedacht hat, so, nee, wir sind ein Interessensding, so. Ne?
Ja.
Also, weil der Marxismus ist halt, ne, dieser extreme Materialismus, ne, also Marx war ja so derjenige, der gesagt hat, es ist alles egal, es geht nur um sozusagen Materialismus, ja, es geht nur darum, irgendwie, wer hat was zu fressen und am Ende des Tages entscheidet das alle Fragen und deswegen. Also im Endeffekt ist Marx in der Hinsicht sozusagen der Erfinder des Homo Economicus, ja. Also es geht nur noch um ökonomische Interessen und also im Endeffekt sozusagen rationaler Entscheider in gewisser Hinsicht. Dass es aber halt überhaupt nicht so ist, ja, und dass sozusagen so ein Missverständnis war, das ist das. Also ich jetzt mal weg von der SPD, also das gilt für alles. Also die CDU oder die konservativen Parteien waren immer vor allem deswegen so erfolgreich, nicht, also das ist natürlich richtig, dass halt die konservativen bürgerlichen Parteien für die meisten Leute in der Gesellschaft immer sozusagen Politik gemacht haben, die gegen ihre Interessen steht, ne? Und deswegen völlig irrational ist, warum die gewählt wurden. Aber warum sie gewählt wurden, war halt immer, weil sie immer wussten, dass es darum nicht geht. Es geht immer, und das wussten die konservativen Parteien halt immer viel besser als die SPD und alle anderen, dass es halt immer darum ging, halt irgendwelche Identitätsreflexe anzuspringen. Ne? Patriotismus, Familie, Tradition, Religion. Das sind alles keine Themen. Das sind eigentlich gar keine politischen Themen, es sind keine Interessen, sondern das sind nur Identitäten, die halt aktiviert werden, ja, wenn du halt irgendwie diese Stichworte nennst. Und dieses Aktivieren von den Identitäten, das ist das, was halt den Konservativen immer die Mehrheiten gebracht haben. Deswegen haben sie auch immer den politischen Diskurs dominiert, weil sie halt auf der einen Seite sozusagen die Interessen sozusagen der Mächtigen durchgesetzt haben, der Besitzer und Kapitalisten etc. Und gleichzeitig aber halt diese Identitätskarte gespielt haben und damit immer erfolgreich waren. Die krasseste identitätspolitische Partei, die wir in Deutschland haben, ist die CSU. Ne? Die CSU hat halt, weil sie halt auch beschränkt war eben auf dieses Bundesland Bayern, konnte sie halt auch immer eine Identitätspolitik im Kontrast zur BRD fahren. Da konnte man sagen, so, oh, die Leute da in Bonn früher, ne, oder die Leute dort in Berlin, ne, die verstehen überhaupt nicht, wie wir so sind. Mir ist an mir. Ne? Mhm. Und sozusagen halt immer in dieser Abgrenzung konnten sie halt immer Politik machen. Deswegen hatten sie halt immer diese wahnsinnigen Zustimmungswerte, weil sie halt immer, sie waren halt nicht einfach die konservative Partei, sie waren die Bayern-Partei. Mhm. Ja? Und konnten halt sozusagen komplett auf diese Identität des Bayerischen konnten sie halt abstellen und damit halt irgendwie wahnsinnige Erfolge machen. Ne? Und Identitätspolitik ist jetzt ja irgendwie in Verruf geraten, seitdem halt auch Minoritäten sie praktizieren. irgendwie, sei es jetzt Homosexuelle oder Schwarze oder also oder Ausländer Frauen. Oder wie auch immer, Frauen. Aber im Endeffekt war halt Politik schon immer Identitätspolitik. Ne? Mhm. Und sie war halt nur deswegen blind für ihre eigene identitätspolitische Komponente, weil es halt immer sozusagen Identitätspolitik der Mehrheitsgesellschaft war. Und die Mehrheitsgesellschaft sieht sich ja nie als Identität, sondern immer nur als
normal.
Als normal, genau. Und deswegen war ihr nie aufgefallen, dass sie halt Identitätspolitik gemacht hat. Also bei der CSU fällt es halt so auf, weil sie halt sozusagen sich halt klar abgrenzt gegenüber der Mehrheitsgesellschaft Deutschland, ne? Also regional. Ne? Aber ansonsten fällt es halt nicht auf, wenn du sozusagen in einem gegebenen politischen Rahmen sozusagen der Identitätspolitik als normale Sachpolitik verkaufst, ja. Aber im Endeffekt sozusagen auf diese ganzen Werte, Patriotismus, Familie, Religion und so weiter und so fort abstellst, dann kommt das den Leuten so vor, als ob das halt einfach nur, nö, das ist keine Identitätspolitik, das ist einfach nur normal. Das ist ja das, was wir tun. Ne? Das ist Religion, das ist natürlich irgendwie Deutsch sein, das ist natürlich irgendwie und so weiter. Also das heißt mit anderen Worten, Politik hat in diesem Blindspot der eigenen Mehrheitsprivilegien immer schon Politik, immer schon Identitätspolitik gespielt, ohne dass wir es irgendwie gemerkt haben, sondern wir haben das immer so reinterpretiert im Sinne so, nee, da haben wir die Arbeiter und die haben halt die Interessen und da haben wir halt die Bürgerlichen, die haben die anderen Interessen, deswegen wählen die einen CDU und die anderen SPD, ja. Und dann kommen halt irgendwie Leute, die halt nochmal so ein übergeordnetes Interessen wie den Planeten erhalten haben und das sind dann die Grünen, ne. Irgendwie, also das halt alles so Interessensgeschichten zu machen, ne. Das halt aber halt zum Beispiel auch die Grünen, ne, eine totale Identitätspolitik eines neuen, sich aufstrebenden Milieus bildet, nämlich halt der Postmaterialisten, wie das halt ja irgendwie auch schon in der Soziologie ganz gut dargestellt ist, dass halt sozusagen es halt ein Milieu gibt, das halt nach einer Identität gesucht hat, dem die Grüne Partei und die Grünen, das ja auch eine Sammelbewegung war von verschiedenen Geschichten, halt sozusagen so ein ideologisches Korsett gegeben hat, das aber eigentlich mehr oder weniger austauschbar ist, außer dass es halt sozusagen eine Identität enforced, indem es sich gegenüber anderen Positionen abgrenzt. Ne? Mhm. Genau. Und das ist halt das Interessante. Und genau. Und ich glaube, dass halt zum Beispiel die Linke deswegen auch lange Zeit sehr, sehr erfolgreich war im Osten, weil sie halt eine Ost-Identitätspolitik gemacht haben, die jetzt langsam abgelöst wird von der AfD, die jetzt sozusagen die neue Ost-Identitätspolitik repräsentiert.
Ja, das finde ich das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Was ist, wie passt denn da die AfD rein? Ist die AfD einfach jetzt die schlauere Identitätspolitik?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar für den Osten tatsächlich. Also nicht nur, ne? Also sie holt auch immer wieder Leute aus dem Westen ab, klar, keine Frage. Aber im Endeffekt ist sie, also im Endeffekt du musst ja als Identitätspolitik auch mal die Frustration der Leute ab aufnehmen.
Ja.
Und ich glaube, Identitätspolitik funktioniert auch mal dann am besten, wenn sich jemand sozusagen in seiner Identität auch herabgewürdigt fühlt. Ne?
Klar.
Und das ist halt einfach der Fall bei Ostdeutschen, die halt sich irgendwie nach der Wende auch immer so ein bisschen okkupiert fühlten. Gregor Sedlak hatte mal eine geile Idee zu sagen, so, man müsste eigentlich sozusagen, genau, er spielte damit eigentlich an auf die Südstaaten. Ne? Die Südstaaten, da gab es jetzt diese große Diskussion über die Civil War Monuments, die da runtergenommen wurden. Ne? Irgendwie diese Generäle der Federation. Dabei kam ja unter anderem raus, dass die ja eigentlich relativ neu sind. Die sind ja eigentlich so aus den 30er, 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, ne? Mhm. Und nicht irgendwie wirklich aus der Bürgerkriegszeit.
Mhm.
Sondern die waren halt irgendwie sozusagen in so einer Restaurationsphase und in so einer
Die Bürgerrechtsbewegung stark wurde.
Genau, National Grievance-Geschichte. Im Endeffekt sozusagen so, wo die weiße Community irgendwie sozusagen ihre Niederlage wieder gemerkt hat. Ne? Also man muss ja sehen, irgendwie die Sklaverei wurde durch den Bürgerkrieg abgeschafft. Dadurch haben die Südstaaten eine schmähliche Niederlage erfahren, so, also sozusagen als Identität erstmal gedemütigt, ja. Und dann hatten sie halt immer noch irgendwie so diese Apartheidsregime und dann wurde dann halt irgendwie in den vor allem, ich glaube, 50er, 60er Jahren wurde dann ja irgendwie, wurden dann halt sozusagen auf der Bundesgesetzebene dann halt auch solche Sachen halt untersagt. Ne? Also früher gab es halt irgendwie diese Bänke, auf denen halt Schwarze nicht sitzen durften.
Ja, ja, ja.
Ne? Und dann fing halt sozusagen diese Phantomschmerzen des verlorenen Krieges wieder an zu schmerzen in der weißen Bevölkerung, wo dann halt dann auch wieder ganz viele von diesen Status errichtet werden, wo man halt irgendwie wieder den glorreichen, tapferen Generälen, die zwar trotzdem verloren haben, aber irgendwie doch irgendwie ja einen tollen Krieg geführt haben, irgendwie gedenkt, ja, um halt sozusagen ihre Identität wieder zu machen. Und das ist halt, das sind ja natürlich auch so Identitätspflaster, ja, im Endeffekt, ja. Und die Frage ist halt, inwieweit man sozusagen so einer gedemütigten Identität diese Pflaster auch erlauben muss als so eine Heilungsmaßnahme.
Ja.
Und Gregor hatte dann eben diese Idee, man könnte doch jetzt irgendwie SED-Granden ein paar Statuen im Osten aufstellen.
Ja, das wäre ja nun gerade das
Mirke und so.
Das, naja, das,
also,
das
ist waren ja nicht alle schlecht.
Das ist ja nicht die Identität, sondern die Identität ist es ja unter in diesem Regime gelebt zu haben.
Ja klar, aber das Narrativ ist ja, es war nicht alles schlecht, ne?
Ja, aber das ist aber schon das meiste, glaube ich, dabei. Also zum einen, was ich nochmal in deinen ganzen mit dem Identitätspolitik, was ich da nochmal so als Halbsatz einwerfen würde, und das ist ja eigentlich ganz spannend, dass es eine rechtsradikale Strömung in Deutschland gibt, die sich die Identitären nennt.
Ja, ja, klar.
Also die das ja quasi.
Die das auch verstanden haben.
Die das sagen.
Die haben das sehr verstanden.
Zu ihrem Namen gemacht haben. Ich meine, das ist mehr als nur verstanden. Ja, das ist.
Sie identifizieren sich mit Identität.
Sie identifizieren sich mit.
So Meta.
Was ich sagen wollte, ist so mit dieser Ostidentität, das ist ja tatsächlich irgendwas. Ich meine, neulich habe ich mit einem, haben Diana und ich, und haben uns mit einem Amerikaner darüber unterhalten, oder eigentlich einen Iren, der in Amerika lebt, hier, es gibt ja keine Amerikaner, und der so, ja, es ist ja schon ganz beeindruckend, dass es da so in Ost und West, dass es da nie irgendwelche Probleme gab. Und dann so, und das ist tatsächlich ja sowas, dass es diese unaufgearbeitete Zeit der Wende geht. Das ist ja halt, es gibt ja nur die quasi offizielle Lesart, dass halt, ja, das war eine große Befreiung, die der Westen über uns gebracht hat quasi. Und ja, und ein bisschen, die Leute sind auch auf die Straße gegangen, natürlich, ja, auch so ein bisschen. Und davor war alles scheiße und seitdem ist alles super. Und dass viele Leute, und daher kommt, glaube ich, dieses, es war ja nicht alles schlecht. Das heißt ja nicht, dass man bezweifelt, dass Dinge schlecht waren und wahrscheinlich auch tendenziell schlechter als jetzt. Aber eben so diese Komplettabschaffung von allem, was dem Osten ausgemacht hat und nichts davon stehen lassen, das ist tatsächlich schon ein sehr merkwürdiges Moment. Und ich habe da auch, wie meine Eltern da mit umgegangen sind und so, und wie viele Biografien im Freundeskreis daran zerbrochen sind, bis hin zu Alkoholismus oder Mord, Selbstmord oder sowas, die dann halt, weil halt die Leben der Leute so weit zerstört worden sind. Und das ist sowas, was, glaube ich, ja, was bis heute nicht aufgearbeitet worden ist, weil es auch nicht stattfindet, weil halt die Eliten in Anführungsstrichen sind halt entweder alle Wessis oder nach der Zeit geboren. Also klar, wenn du jetzt irgendeinen 30-Jährigen aus Magdeburg hast, der kennt das höchstens noch von seinen Eltern so ein bisschen, der irgendwo was schreibt. Insofern finde ich das schon, Ostdenkmäler müsste man da nicht hinstellen, aber man hätte bei der Wiedervereinigung einiges besser machen können, um dieses Problem zu entschärfen.
Ja, also genau, also was ich halt, ich glaube tatsächlich, dass der Satz, ne, es war nicht alles schlecht, der stimmt. Mhm. Auf so eine ganz pragmatisch einfache Art und Weise stimmt er einfach. Ne? Es gibt ein paar Dinge, die besser liefen in der DDR. Und hätte man, sag ich mal, irgendwie gesagt, dass wir diese Dinge einfach auch adaptieren, ne? Dann, also, ne, sei es Kinderbetreuung, irgendwie Rechtsabbiegerfeil, was weiß ich so, ja, irgendwie diese Kleinigkeiten. Das sind ja Kleinigkeiten eigentlich auch, ne? Aber hätte man zum Beispiel, hätte man diese Sachen einfach implementiert, so bundesweit, sag ich mal, ja, dann wäre einerseits, glaube ich, insgesamt hätten wir alle so einen gewissen Nutzen davon, und ich glaube vielleicht sogar einen ziemlich großen teilweise, gerade was mit Kinderbetreuung angeht, aber vor allem hätte dann, glaube ich, der Osten nicht dieses krasse Gefühl der Okkupation gehabt. Na, ja, sozusagen ein Fremdsystem aufgestülpt wurde.
Ja, das
was ich sagen will, ist halt Folgendes. Ne? Ich glaube, es ist so, wenn du, keine Ahnung, ne, also ich weiß nicht, wie du eine Banane isst, aber es gibt eine bestimmte Art, wie wir alle die Banane essen. So, ne? Letztens gab es so ein
ich
Video
weiß,
davon.
Affen das anders machen und darum
genau.
Das auch anders.
Genau, das ist viel besser. Ne? Und dann siehst du dieses Video, dass es halt irgendwie viel mehr Sinn macht, das so zu machen.
Das macht gar nicht so viel mehr Sinn.
Ja, was
ist einfach nur
keine Ahnung. Tun wir einfach so, als würde es. Ja? Und dann, dann guckst du dir das an und denkst dir so, ja, why not? Dann machst du das. Ja. Mhm. No big deal. Ja, irgendwie du machst eine Sache so und dann machst du sie irgendwie anders. Mhm. Ja.
Aber dann gebe ich doch meine Identität auf und meine Kultur.
Ja, genau. Aber jetzt stellen wir uns die folgende Situation vor. Ja, die gleiche Situation. Aber jemand kommt und sagt: Ich befehle dir, das jetzt ab sofort so zu machen. Mhm. Ja, sofort. Wirst du dein Leben dafür geben, dass du es auf die alte Art machen darfst.
Nein.
Du wirst sofort, das ist das, also fuck you, wer bist du? Kannst du dich noch dran erinnern, als wir damals im Osten waren, mit der Überschwemmung?
Ja.
Und wir den Leuten klar machen wollten, dass sie ineffizient in den Sand schütten. Ich weiß nicht, Folge irgendwas in See mehr, ja?
Ja.
Weißt du noch?
Ja,
ich glaube, ich verstehe langsam, was unser Problem war. Oder warum die Leute gedacht haben, so, ey, diese Berliner Wichser, ja, ey, wenn die.
Lieber lasse ich mein Haus untergehen, als zuzugestehen, dass die bessere Chip-Technik haben.
Ohne Scheiß, Max. Ich glaube, wir sind den identitätspolitisch auf die Füße gestampft, indem wir gesagt haben, passt mal auf, dieses Rohr, das, da macht man eigentlich besser so. Also,
dann
da
braucht man
nicht gedacht,
zwei
so,
Personen,
ihr fucking besser Wessis, ja? Ja. Ihr fucking besser Wessis, euch zeige ich's, ja? Was erzählt ihr mir hier, wie ich mein Haus zu retten habe. Ich rette das, wie ich das will. Ja. Ja?
Ach, das war schön. Dann gibt es mal wieder Hochwasser in Brandenburg.
Ja, ich meine, ganz ohne Scheiß, so anders ist auch Brexit überhaupt nicht erklärbar. Ja? Mhm. Anders ist Brexit auch gar nicht erklärbar. Weißt du, so diese Regelung der EU, klar, da sind bestimmt welche dabei, die total unsinnig sind.
Ja,
das ist bestimmt totaler Bullshit dabei. Ja?
Ich meine, wir haben uns gerade einen wesentlichen Teil dieses Podcasts darüber genutzt, um uns über eine EU-Regelung aufzuregen. Also
das stimmt schon. Ja, klar, es gibt absolut sinnvolle und nicht sinnvolle EU-Regelungen. Und Briten aber, glaube ich, tatsächlich, dass halt dort sich so ein Diskurs eingepflanzt hat, der halt so ein identitätspolitisches Moment der Abwehr gegenüber EU-Regelungen eingespielt hat. Ne? Das ist ja auch so eine kulturelle Sache, die dann halt auch irgendwie sozusagen erst einmal überhaupt als Angriff als auf die Identität erstmal gewertet werden muss. Ne? Wie gesagt, also wie ich angefangen habe mit der Banane, ne? Irgendwie du zeigst es, wie es anders geht. Sobald du da irgendwie anfängst, das selber aus einem eigenen Antrieb, weil es dir auch nicht so wichtig ist, irgendwie anzueignen, so eine andere Art Dinge zu tun, ist es ja überhaupt kein Problem mit deiner Identität. Ja? Es ist halt nur dann, wenn du glaubst, dass es Teil deiner Identität ist, Dinge so und so zu tun. Ja, nur wenn du dann anfängst sozusagen zu glauben, dass es Teil deiner, das ist alles konstruiert, das ist nichts fest, ja, das ist wirklich nichts fest. Du musst nur irgendwo das Gefühl haben, dass Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun, deine Identität ist und auf eine andere Art und Weise nicht deine Identität.
Aber wir sind schon immer so gelaufen, nicht so.
Genau. Das ist natürlich auch ein Reflex, den man halt relativ schnell hat, ne, aber manchmal ist es dir auch einfach egal, ja. Ich meine, so irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, den Leuten war es auch völlig egal, irgendwie mit welchem Editor sie ihren Kram programmiert haben, bevor nicht irgendjemand gesagt hat, aber Emacs ist besser, ja.
wenn immer mir irgendeiner ankommt und man kennt ja so ein paar Leute, die das so, ja, wenn wir alle so denken würden wie Ingenieure und so, Dann wäre die Welt schon besser und in Frieden. Also, nee.
Überhaupt nicht.
Ihr habt es heute auch nicht mal geschafft, Tabs oder Spaces zu klären. Also, wirklich.
Ja. Das ist auch so, Tabs und Spaces, so eine Bullshit, ja. Aber da...
Nee, also da gibt es...
Identitätskonflikte, ja. Ohne Scheiß. Wir sind aber Tabs-Menschen.
Ja, ja.
Haust du dir auf die Brust.
Weil meine, Apple versus Android ist ja so ein ganz klassisches Ding und so. Ja, massenhaft.
Natürlich. Ja, natürlich. Und ich sag mal so, Identitätspolitik ist halt einfach so menschlich tief verankert, glaube ich, ja, dass wir es nicht rauskriegen. Und wir müssen mit Identitätspolitik rechnen, wir müssen mit Identitätspolitik arbeiten, auch wenn sie komplett irrational ist und Bullshit produziert, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass einer der Gründe, warum Brexit und Trump haben passieren können, ist, weil die Technokraten in den entsprechenden, zum Beispiel vor allem in der Demokratischen Partei oder in Tories oder wie auch immer, halt wirklich diese identitätspolitische Komponente nicht verstanden haben. Mhm. Und dass es halt immer irgendwelche Leute gab, die es verstanden haben, wie Boris Johnson oder eben Donald Trump, die dann sozusagen auf dieser Ebene tatsächlich intelligenter agiert haben oder vielleicht auch intuitiv intelligenter agiert haben. Ne? Aber das sind natürlich Beispiele von Leuten, die so dezidiert und nachweisbar immer die identitätspolitische Karte gespielt haben, dass es halt ganz klar ist, woher der Erfolg kommt.
Das stimmt. Das ist da ist eine Menge dran. Haben wir noch Zeit für ein kleines Thema oder gar nicht so kleines Thema oder?
Wenn du mir Zeit lässt, nochmal kurz aufs Klo zu gehen.
Na klar, dann geh nochmal kurz aufs Klo, dann kann ich ja vielleicht nochmal irgendein Zwischending reinschieben. Wir sind jetzt gerade hier dabei, so langsam festzustellen, langsam zu realisieren, dass es ja mit unserer Zeit in Kalifornien auch langsam dem Ende zugeht. Und das stimmt mich schon sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Das ist schon was Kolja ist total begeistert. Er findet das halt alles spannend. Für den ist es zum einen, es ist toll, wenn die Leute alle Deutsch reden können. Das ist Identität für ihn, ein Stück weit. Also er spricht halt, er spricht Englisch, aber er ist halt schüchtern im Englischen und im Deutschen überhaupt nicht. Und wann immer wir irgendwie, also wenn ihr zufälligerweise in den nächsten Wochen in San Francisco seid und werdet plötzlich von der Seite von einem kleinen blonden Kind auf Deutsch zugeschwallert über irgendein Thema, dann könnte es Kolja sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil das ist halt so ein, ja, das, ich glaube, das, mal gucken, wie lange es dauert, bis es ihm zu viel wird, aber so, dass er in einen größeren Kindergarten kann und sowas, das ist schon was, darauf freut er sich auch zurecht. Ich glaube aber, er ahnt noch nicht mal, was ihn so für Sachen auch so, keine Burritos mehr, Schnee, was ja echt ungefähr für 2,5 Stunden im Jahr ganz toll ist und den Rest einfach nur scheiße. und so und das Meer so in der Nähe zu haben und so. Und wir waren jetzt am Wochenende nochmal an Point Reyes, relativ spontan, so nach dem Motto, naja, so oft werden wir es da auch nicht mehr hinschaffen. Das ist ja halt so ein, da war ich auch mit Michi, sind wir da hingefahren, das ist so. Also wenn ihr mal in Kalifornien seid, kann ich euch nur empfehlen, oder in San Francisco, und ein bisschen Zeit habt, auch Richtung Norden zu fahren. Der Norden wird deutlich unterschätzt, und es gibt halt Point Reyes, und Point Reyes ist so eine Halbinsel auf der pazifischen Platte, und nicht auf der amerikanischen Platte. Das hat Michi tatsächlich irgendwann mal gesagt, so, ja, jetzt sind wir auf der pazifischen Platte und nicht auf der amerikanischen Platte. Und ich habe mittlerweile mal mich mit einem ehemaligen Erdkundelehrer unterhalten, und der meinte, ja, ja, das ist tatsächlich so. Wo das Gebirge ist, dahinter ist die pazifische Platte. Also da hinten am Horizont sehe ich so eine Bergkette, und auf der anderen Seite ist die pazifische Platte. Und darum waren wir da nochmal in Point Reyes, und da gibt es zwei sehr schöne Stände. Das eine ist der North Beach. Das ist so ein ganz wilder, extrem langer, einfach nur Sandstrand mit hohen Wellen und viel Wind im Gesicht und so. Das ist sehr, sehr angenehm. Und das andere ist der Heart's Desire Beach. Die sind ungefähr, ich weiß nicht, 20 Minuten Autofahrt, nicht mal, voneinander entfernt, und komplett das Gegenteil. Also das eine ist halt wild und Wellen, und man darf auf keinen Fall ins Wasser, und das andere ist flach und spiegelglattes Wasser und einfach nur auch auf eine andere Art und Weise unfassbar schön. Und an letzteren waren wir jetzt am Wochenende nochmal. Und bist du wieder da?
Ich bin wieder da.
Und ich bin auch, eins, was ich echt vermissen werde, ist, ich bin ja neulich mal wieder hierher geflogen, und den Flug an sich habe ich überhaupt nicht vermisst. Und dann komme ich halt hier an, und es gibt hier halt, wenn man einreist, gibt es zwei Schlangen, eine ist für Residents und eine ist für Non-Residents, und ich darf, seitdem ich eine Green Card habe, seit einem Jahr, darf ich in die Residence-Schlange. Und dann wird man genauso kontrolliert, als ob man in der Non-Residence-Schlange wäre. Keine Ahnung, was daran jetzt irgendwie großartig anders ist. Auf jeden Fall, was definitiv ein Unterschied ist, das Prozedere endet damit, dass einem am Ende der entsprechende Beamte halt sagt, gibt einem den Pass wieder, und dann sagt er, welcome home. Und das ist in so einem Moment sehr, sehr cool. Das ist, zum einen ist man sowieso den Tränen nahe, weil man glücklich ist, dass einfach dieser scheiß 20-Stunden-Flug oder 17-Stunden-Flug oder wie auch lange auch immer der dauert, jetzt endlich mal vorbei ist und dass man gleich seine Familie wiedersehen wird und sowas. Und es ist auch einfach sehr, sehr cool, weil eben Identität. Weil was mir aufgefallen ist ja an den USA, und ich weiß, das geht bei weitem nicht jedem so, und ich weiß, das ist total privilegiert, und ich weiß, und so weiter und so fort, aber dieses Land hat mich halt eigentlich von Anfang an als jemanden behandelt, der hierher gehört und der hier reingehört. Und das war halt immer so eine Option, seitdem wir die Green Card haben, spätestens. Da war halt, wir haben die Green Card, haben wir per Post zugeschickt gekriegt, und da war so ein Flyer dabei, so, da war ein Flyer so, und wie, was muss ich jetzt machen, um die Citizenship zu kriegen? Also so quasi ein Prospekt, das ist halt in der Green Card dabei, das ist dann halt der nächste vorgesehene Schritt. Okay, jetzt wirst du dann Amerikaner als nächstes. Und wenn wir uns da angestrengt hätten, dann könnten wir das tatsächlich in ein paar Jahren, hätten wir das schaffen können, werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Und ja, und ich habe, und der Typ hat halt gesehen, er hat halt gesehen, ich habe halt keinen amerikanischen Pass, sondern ich habe halt einen deutschen Pass, aber die Tatsache, dass ich so eine Green Card habe, ist halt ausreichend, um mich mit Willkommen zu Hause zu begrüßen. So, nun weiß ich, dass kein deutscher Grenzbeamter, egal wie offensichtlich deutsch du bist, mich jemals mit Willkommen zu Hause begrüßen würde, das passt wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht in deren Sache rein, aber ich habe mich am Wochenende mal mit einer, haben wir uns mit Freunden getroffen, und die Frau der Familie, die ist, türkischstämmig, also sie ist als Türkin auf die Welt gekommen, in Deutschland, hat ihr Leben lang nicht in der Türkei gelebt, hat dann irgendwann mit Anfang 20 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, also jetzt auch schon seit einiger Zeit, ihr Mann ist Deutscher, ihre Kinder sind Deutsche, und sie hat immer wieder Probleme gehabt. Und also es gehört quasi, ist Standardritual, wenn sie irgendwo hingeht, um ihren Pass zu verlängern, dann wird halt erstmal in Frage gestellt, sind sie denn überhaupt wirklich Deutsche? Und die haben halt, was die machen wollen, die wollen halt den nächsten Schritt gehen. Die wollen Amerikaner werden und amerikanische Staatsbürger, haben sich das vorgenommen. Meinten so, ja, sie wollen bei der nächsten Wahl, wollen sie dann halt ihren Teil dazu beitragen, dass es besser wird. Und die wollen halt aber auch ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten. Das ist eine relativ übliche Sache. Normalerweise geht das nicht. Die Deutschen mögen das eigentlich nicht so, doppelte Staatsbürgerschaft oder so. Aber es ist halt eine sehr, sehr verbreitete Sache, dass du halt sagen kannst, wenn du hier zumindest die amerikanische Staatsbürgerschaft, ich nehme auch andere, wenn du die annimmst, dass du halt in Deutschland eine Ausnahmegenehmigung beantragen kannst und sagen kannst, hey, ich habe nach wie vor Wurzeln in Deutschland und so und ich fühle mich nach wie vor als Deutscher und ich habe hier Freunde, Familie, irgendwas. Dann sagen die, na okay, dann behältst du halt die deutsche Staatsbürgerschaft. Okay. Und das wollen die natürlich machen. Und die stellen sich jetzt schon drauf ein. Also sie sagen halt so, ja, also der Mann hat mir das erzählt, ja, mit mir und den Kindern machen wir uns relativ wenig Sorgen. Das wird wahrscheinlich relativ problemlos durchgehen, aber halt mit der Frau. Weil die halt Deutsche ist, aber halt irgendwie noch nicht so offizielle Deutsche. Und ich finde das immer wieder spannend oder erschreckend, wie Deutschland mit seinen türkischstämmigen Einwohnern umgeht. Das sind ja gar keine
Einwohner. An dieser Stelle muss man auch einfach mal eine grundsätzliche Lanze brechen für Amerika, weil Amerika wirklich das erste Land war in der Welt, die sozusagen eine Identitätspolitik eingeführt haben, die abstrahiert von Herkunft und sozusagen Blutsverwandtschaft, ja, also der erste Nicht-Ethno-State im Endeffekt war, ja. Und das ist halt wirklich eine so krasse Errungenschaft, dass wir, glaube ich, in Europa immer noch nicht begriffen haben, das ist so eine These von mir, dass wir in Europa immer noch nicht begriffen haben, was das überhaupt ist, eine Nation, die nicht von einer Abstammung herkommt, weil wir wirklich in einer Nation groß geworden sind, die das einfach so ganz natürlich annimmt. Ja? Mhm. Also wir haben immer noch Blutsverwandtschaft als den wesentlichen Herkunft sozusagen von Deutschsein her. Ne? Und die Amerikaner mussten das halt ganz, ganz früh sozusagen abstrahieren, mussten sagen, pass mal auf, wir sind eine Nation, die sich auf abstrakte Symbole einigt, die Verfassung, die Flagge und die Nationalhymne, was weiß ich, ja, irgendwie, ja, das ist halt das, was dich, Rule of Law irgendwie, das ist das, was dich zum Amerikaner macht. Im Endeffekt sozusagen, jeder Amerikaner ist ein Verfassungspatriot, ja, wie das so sozusagen Habermas dann irgendwann versucht hat zu formulieren. Was aber halt keine Negierung der Identitätspolitik ist, sondern nur eine Kanalisierung der Identitätspolitik in einen, sag ich mal, transzendenten Raum, ja, der halt sozusagen Rasse und Ethnie und Religion und so weiter und so fort transzendiert. Ein bisschen hat Deutschland tatsächlich auch so ein bisschen war da in gewisser Hinsicht Vorreiter, indem sie, glaube ich, so als, nicht die erste, weiß ich nicht so genau, aber als eine sehr, sehr frühe Staatsform eine Religionsfreiheit einführen mussten nach dem 30-jährigen Krieg, ne? Einfach weil sie wussten, wenn wir irgendwie jetzt eine Religion festschreiben, dann kriegen wir hier nie Ruhe in den Land. Ne? deswegen mussten sie sozusagen so eine Art Religionsabstraktionslayer einführen, ja, zu sagen so, du kannst Katholik sein und du kannst Protestant sein und gleichzeitig kannst du aber auch Deutscher sein, ja.
Bei uns haben wir Religionsfreiheit, du hast die Wahl zwischen diesem Christentum und diesem Christentum.
Ja, genau, also das war halt aber der Abstraktionslevel, auf den man damals gedacht hat, klar. Ne? Also das war halt irgendwie so, ne? Also aber ich meine, damals gab es auch schon Juden,
das muss
ich schon sagen. Also es war halt auch, es war halt auch okay, wenn die halt sozusagen in ihrem Ghetto, in dem man sie abgeschoben
hat. Ich weiß nicht, ob es mit den Juden immer so okay war, aber ja. Okay.
Nee, tatsächlich die richtig antisemitischen Pogrome fingen erst tatsächlich im Ende 19. Jahrhunderts an.
Aber bloß weil es gerade akut keine Pogrome gibt, heißt das nicht, dass alles okay ist.
Genau, es gab halt vorher natürlich, gab es halt die Inquisition, wo dann halt die Juden so, versucht wurden zu konvertieren und so weiter und so fort. Aber es ist egal, das ist eine lange Geschichte.
Ja, ja.
Interessanterweise wurden so richtig sozusagen judenfeindliche Pogrome als identitätspolitische Maßnahme sozusagen sind eigentlich eine relativ neue Erfindung. Egal, jedenfalls, aber was auf jeden Fall die Amerikaner geschafft haben, sozusagen nationale Identität als ein Abstraktum zu definieren, das halt bestimmte Wesenheiten abstrahiert, transzendiert, ist wirklich eine kulturelle und wesentliche Leistung, die, glaube ich, in Europa noch nicht wirklich verstanden wurde. Und ich finde das interessant, dass halt es gibt, ich würde sagen, es sind eher konservative Denker, oder sagen wir mal so in, irgendwo zwischen liberal und konservativ, aber sehr bürgerlich zumindest, irgendwie Francis Fukuyama, den kennt man ja so ein bisschen von dieser End-of-History-These, die sich als nicht so besonders haltbar herausgestellt hat, aber die trotzdem irgendwie sehr, sehr epochemachend war damals in nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.
Ja.
Dieser Francis Fukuyama hat sein neues Buch raus, wo er halt auch so ein bisschen die Nation, ne, als Identitätskonstrukt, als die Lösung vorsieht. Also wir sollten wieder zurück zu einer Idee der Nation, aber halt in diesem amerikanischen Sinne, also halt Identität transzendierend, um wieder zu sozusagen eine Meta-Identität zu finden, in der wir wieder zusammenkommen können. Ne? Also auch so als Antwort auf diese Polarisierung, die es in der Gesellschaft gibt und diese verschiedenen identitätspolitischen Kämpfe, die es halt da gibt sozusagen. So diese Meta-Identität wieder stark machen. Das ist unter anderem auch die gleiche These, die Jascha Munk vertritt. Interessanterweise ein deutschstämmiger Jude, der in die USA eingewandert ist vor nicht allzu langer Zeit. Hatte mal auch in einem Podcast sehr spannend erzählt, also wie er halt in Deutschland sich nie wirklich als Deutscher gefühlt hat, ne? Also halt, obwohl er dort eigentlich geboren und aufgewachsen ist, ja, halt immer, er war halt nie einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Deutscher, sondern er war halt immer irgendwie so Jude.
Mhm. Ne?
Und er merkt, und wie er halt sozusagen so auch seine ganz persönliche Erfahrung so in der Migration nach Amerika halt merkt, wie er das erste Mal einfach nicht einfach nur Jude war, sondern wirklich Amerikaner. Und niemand irgendwie seine Amerikanerheit in Frage stellt. Ne? Und da geht es nicht nur um Antisemitismus, geht nicht nur darum, irgendwie, keine Ahnung, dass Nazis jetzt irgendwie, keine Ahnung, Quatsch auf seine Haustür sprühen oder so ein Scheiß, sondern wirklich, wo halt klar wird, dass jemand Jude ist, halt das sozusagen dein primärer Marker ist, ja. Sozusagen in Deutschland. Wenn du in Deutschland Jude bist, dann ist halt Jude sein irgendwie der primäre Marker, ja. Und obwohl er halt selber halt, wenn du halt zum Beispiel nicht besonders religiös ist, ist das irgendwie ein bisschen awkward, ne?
Mhm.
Wenn du plötzlich sozusagen mehr mit deiner Religion identifiziert wirst, als mit irgendwie deiner Herkunft. Und in den USA meinte er, das hätte er so das erste Mal so eine totale Befreiung erlebt, dass er war einfach Amerikaner. So.
Mhm.
Und erst in zweiter Linie war er Jude.
Ja. Yeah.
Und halt so normal wie jeder andere Jude so in den USA. Das spielt keine Rolle. Das ist halt so irrelevante secondary Identifikationsgeschichte. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Er hat halt dieses Buch geschrieben jetzt auch. Ja, Titel kann ich mich nicht erinnern. Aber auf jeden Fall, wo es auch so um die Trump-Era und überhaupt, ich glaube also auch über Amerika hinaus, halt diese ganzen identitätspolitischen Kriege, die es da halt gerade gibt, halt behandelt ganz intelligent und eben auch als eine Lösung eben so eine Art von universeller Nationalidentität halt wiederum proklamiert. Ich bin mir nicht so sicher, ich bin selber nicht so der Freund von Nationalidentität, also auch weil, sag ich mal, in Deutschland das halt immer sozusagen so eine Ethno-Identität unzweifelsfrei verknüpft ist, ne?
Mhm.
Und diese Frage von wegen, ob wir Deutschen es jemals überhaupt schaffen werden, sozusagen eine von Herkunft her abstrahierte nationale Identität zu schaffen, für sehr, sehr fraglich halte. Ja.
Ja, also das ist, ich finde, also so dieses Gefühl, ich glaube, es würde mir leichter fallen, mich als Amerikaner zu bezeichnen als Deutscher. Es fällt mir, also ich weiß, dass ich Deutscher bin und sowas, aber so die identitätsstiftenden Merkmale damit, ich würde bis heute keine Deutschlandfahne wehen. Oder wedeln. Ich weiß noch, dass ich einmal hatte ich zur WM, hat mir jemand so Deutschlandfahnen ins Gesicht gemalt. Das hatte ich dann irgendwann vergessen, zum Glück, weil es genug Alkohol, als ich genug getrunken hatte. Aber ansonsten war mir das furchtbar unangenehm. Und so, also so mit einer Deutschen, vielleicht auch dadurch, dass ich in Russland gelebt habe. Und da war ich halt Deutscher. Das ist halt auch so ein krasser Unterschied als Kind und sowas.
Ja,
und sehr stark auch mit den Verbrechen der Deutschen konfrontiert war und sowas. Aber es ist vielleicht auch eine sehr persönliche Geschichte. Aber ich glaube, das geht relativ vielen Deutschen so. So diese deutsche Identifikation, die ist sehr, 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 sehr schwer. Und mich als im Zweifelsfall als Amerikaner zu sehen, würde mir, glaube ich, vielleicht leichter fallen. Zum einen, weil es natürlich immer die freiwillig angenommene Identität ist natürlich im Zweifelsfall immer die bessere, klar. An der Deutschen habe ich ja, das ist ja, die ist mir, ist ja quasi zugelost worden. Hatte ich halt Glück in der Lotterie. Aber darüber hinaus, dass man hier.
Kann man deinen Ausspruch, dass du Glück hattest in der Lotterie, bereits als Nationalstolz werten?
Na, es ist einfach, wenn man sich mein Bankkonto anguckt und meinen Lebensstandard und mein
also nach rationalen Kriterien.
Nach rationalen Kriterien ist das einfach ein Glücksfall. Es ist ja, das finde ich ja immer wieder, das finde ich ja immer das Lustige, oder nicht Lustige, aber bei diesen ganzen Diskussionen, bei diesen ganzen Herkunftsdiskussionen, das ist ja warum wollen die denn alle hierher kommen? So, diese Leute, die sich offensichtlich nie die Frage stellen, ja, warum habe ich denn das Recht, hier zu sein? Dass sie ja eigentlich nur in einer Lotterie gewonnen haben, in einer Geburtslotterie gewonnen haben und darum jetzt hier sind. Und damit ist jetzt die Begründung, das ist ja auch immer die Begründung. Das ist ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Ungerechtigkeiten damit begründet werden, dass die Ungerechtigkeiten ja schon immer so waren.
Aber du versuchst schon wieder rational zu verstehen, was Identitätspolitik macht.
Ja, klar. Was jetzt noch eine Geschichte ist, die ich eigentlich noch mit reinzählen wollte. Jetzt gibt's Gerüchte, so hat irgendwie mal ein Trump-Berater hat auch einen Zeitungsartikel darüber geschrieben, dass man doch mal diesen ganzen Einwanderern, die gar keine Amerikaner sind, so dieses Geburtsrecht, dass du bloß weil du hier geboren bist in Amerika, dass du deswegen Amerikaner weg, dass man das doch mal wegnehmen sollte, dieses Recht. Und zwar rückwirkend.
Es wären ja zu viele braune Babys Amerikaner.
Im Endeffekt natürlich da deswegen, aber mein Sohn wäre auch davon betroffen. Mein Sohn wäre seine amerikanische Staatsangehörigkeit los.
Ja, man kann ja für Weiße mal eine Ausnahme machen.
Man kann, ja, also. So, das ist alles noch sehr, 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 sehr weit weg, weil ich glaube nicht, dass Trump dafür im Kongress oder im Senat irgendwelche Mehrheiten hätte. Das müsste er also per Executive Order machen. Das würde wahrscheinlich von irgendwelchen Gerichten weggeschrubbt werden, weil es halt nicht verfassungskonform ist und so weiter und so weiter und so fort. Also das hätte wahrscheinlich keinen großen Belang. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, was das bei mir ausgelöst hat, als ich davon gehört habe. Das war nämlich, vorher war das so, das habe ich ja erzählt vorhin, ich habe diese Green Card bekommen, ich habe halt diesen Flyer da bekommen mit, hey, Citizenship, und das fühlte sich so an wie so eine Einladung. So, hey, guck mal, du bist hier, wir mögen dich, bleib doch hier. Guck mal, hier, das musst du ausfüllen, damit du immer hier bleiben darfst und deine Familie. Und plötzlich steht da im Raum, und es ist nur ganz weit weg im Raum, aber allein diese Tatsache, dass es im Raum steht, steht im Raum, aber wenn dein Sohn 18 wird, dann schmeißt man ihn raus. Und das ist so überhaupt gar keine Option. Das ist so absolut ausgeschlossen, dass ich mein Kind in einem Land großziehen würde, wo ich wüsste, dass er im Zweifelsfall in irgendeinem Alter einfach das Land verlassen müsste und in ein Land müsste, in dem er vorher nie gelebt hat. Natürlich ist es für mich ist es Teil meiner Identität, dass es auch für mein Kind gelten muss. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber das hat halt, es hat einen kleinen Bruch mit diesem Land für mich ausgelöst. Und jetzt nochmal auf die türkischstämmigen Menschen in Deutschland zurückzukommen. Das ist ja auch immer die Forderung mit der Integration und die müssen sich besser integrieren und so weiter und so weiter und so fort. Und da muss man sich mal im Hinterkopf behalten, dass diese Leute bis vor Kurzem keine Möglichkeit hatten, überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft, also erstmal sowieso nicht die, automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft hatten, zweitens gar keine einfache Möglichkeit hatten, sie zu bekommen, sondern es war ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht. Also bis auf Widerruf lassen wir dich mal hier leben. Und das waren Menschen, die in diesem Land geboren waren, die in Deutschland geboren waren, die niemals, also das waren keine Immigranten. Die werden als Immigranten bezeichnet, aber das ist total Bullshit, weil sie sind niemals irgendwohin emigriert. Sie sind da geboren und der Staat tut so, als wären sie da nicht geboren. Und natürlich, wenn ich mit dem Hintergedanken lebe, dass dieses Land mich im Zweifelsfall von heute auf morgen rausschmeißt, natürlich werde ich dann einen Teufel tun, meine Brücken in die Heimat der Vorfahren abzubrechen. Das wäre doch Selbstmord. Also diese Frau, von der ich sprach, die hat halt die Realität, dass halt, sie hat die türkische Staatsbürgerschaft hat sie aufgegeben. Sie hat nur noch die deutsche Staatsbürgerschaft im Augenblick. Und jedes Mal, wenn sie ihren Pass verlängern geht, sitzt da ein Beamter und sagt, sollten wir sie nicht eigentlich mal besser staatenlos machen?
Und nur an Maaßen und Kurnaz, ne? Also, ja, der ist jetzt ja lange genug weg aus Deutschland. Jetzt können wir seine Aufenthaltsgenehmigung einfach mal kündigen.
Genau. Und
dass er irgendwie in Guantanamo gefangen ist und sich nicht zurückmelden kann.
Das ist doch ein. Also auf solche Details können wir keine Rücksicht nehmen. Ja.
Das ist ein Arschloch. Es ist ein unfassbares Arschloch.
Wie Deutschland mit seinen Einwohnern, mit einer Untergruppe der Einwohner umgeht. Und ich finde es nicht gut, dass viele von diesen Leuten Erdogan so geil finden. Aber dass sie überhaupt noch glauben, Türken zu sein, das ist zu einem ganz großen Teil unsere Schuld. Weil wir ihnen keine Möglichkeit geben, Deutsche zu geben. Weil halt Özil,
alles an uns spricht, du gehörst hier nicht dazu. Ja. Alles an unseren Behörden, an vielleicht auch sogar an unserer Zivilgesellschaft redet davon, du gehörst nicht dazu.
Genau.
Und der Punkt ist
sie halt, sie meinte,
der Punkt ist halt, Identitätspolitik kann man scheiße finden, aber man muss ein Identitätsangebot machen. Ja. Weil wenn man keins macht, dann wenden sie sich an jemanden, der eins macht. Und das ist in diesem Fall zum Beispiel Erdogan. Der hat ein Identitätsangebot an die deutschen Türken gemacht. Und zwar ganz explizit, weil er genau weiß, dass er erfolgreich ist, weil wir unerfolgreich sind im Sinne von Identitätsangebote zu machen für die.
Und sie meinte, und das ist ein Satz, der mir doch ganz ordentlich zu denken gegeben hat, ist keine Anne-Will-Sendung, in der es darum geht, so Integration von Türken und bla und welche Probleme gibt es, wo nicht irgendwo zumindest die Frage im Raum schwebt, na, sollen wir sein, wir können sie doch auch einfach alle rausschmeißen, die gehören doch eh nicht her. Und Menschen, die wie gesagt, die ihr ganzes Leben lang da gewinkt. Ich finde diese ganze Özil-Diskussion ist so symptomatisch, weil definitiv einen massiven, also ich bin kein Erdogan-Freund. Ich finde das scheiße, dass der dieses Foto gemacht hat.
Ich bin auch kein Özil-Freund, absolut.
Und ich muss auch kein Özil-Freund sein. Aber wenn es darum geht, dass quasi seine Identität in Frage, der Typ ist Fußball-Weltmeister, und zwar nicht so Fußball-Weltmeister wie wir haben es im Fernsehen gesehen, sondern der ist im Deutschesten, was man deutsch machen kann, der Beste. Und hat sein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt, hat viel deutscher, also der ist deutscher als ich und du. Und trotzdem reicht das nicht, um wirklich Deutscher zu sein. Das ist eben nur dadurch gegeben, dass man deutsche Gene hat, dass man Arier ist. Machen wir uns nichts vor. Der Begriff ist unpopulär geworden, aber
es ist immer noch aktiv.
Aber faktisch ist es immer.
Und es ist halt auch vor allem auch noch rechtlich aktiv in der Einwanderungsregelung, wie es momentan der Fall ist. Es ist wirklich deswegen bin ich halt auch immer, sag ich mal, diesen Anti-Amerikanismus so skeptisch. Selbst unter Trump.
Ja.
Ist die USA immer noch eine integrativere Nation, als es Deutschland ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob Trump das überhaupt in der Lage ist zu ändern.
Also es ist ein erodierendes System und es muss verteidigt werden und es gibt viele Stimmen dagegen und es gibt natürlich massive Diskriminierung und natürlich bin ich nochmal unfassbar privilegiert, weil ich ein gutes Einkommen habe, ein sehr gutes Einkommen, weil ich weißer bin, wegen haufenweisen Sachen. Also ich weiß, dass Trevor Noah, kennst du den? Der die Daily Show übernommen hat, hat Diana von einem Behind the Scenes so quasi, was er da erzählt hat. Er erzählt, er hat irgendwie ein Jahr in New York gelebt und hat so irgendwann mal mit Freunden so abends so.
Ist er Südafrikaner?
Südafrikaner, ne? Genau. Und er hat irgendwann mal so mit Freunden abends erzählt, so, ich finde das ja schon krass, dass man hier ständig von der Polizei kontrolliert wird, wenn man mit dem Auto fährt. So, was? Hä? Wovon redest du? Ja, ich bin im letzten Mal 8-mal von der Polizei kontrolliert worden. Ich war so, ich bin noch nie in meinem Leben von der Polizei kontrolliert worden. Und der Grund, warum er von der Polizei kontrolliert wird und die anderen nicht, ist natürlich so offensichtlich, wie er es nur sein könnte, weil er schwarz ist. Und natürlich ist das Rassismus.
Die USA sind alles andere als irgendwie jenseits von Identitätspolitik, aber der Punkt dass sie halt... dass sie halt zumindest ihr Rechtssystem auf diese Ebene geschoben haben. Ja, was ist so, das ist halt so ein bisschen so wie mit irgendwie, wir haben halt noch nicht mal, also vergleichsweise, ja, äquivalenzmäßig so, wir kritisieren die USA, dass sie halt noch keine Gender Equality hinbekommen haben, wenn wir noch nicht das Frauenwahlrecht eingeführt haben, so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen so.
Das ist, also was ich finde, also so, ich meine auf der Gesetzesebene, ich glaube, da kann man sich auch streiten. Also ich glaube auch es ist definitiv.
Existieren Bias, ist klar, keine Frage.
Was ich aber glaube, was wenigstens der Fall ist hier in den USA, ist man sich wenigstens weitgehend einig, dass es das Problem gibt. Ich glaube, sind sich nicht mal alle einig, dass es ein Problem ist, aber wenigstens ist man sich prinzipiell einig, dass es außer wirklich relativ sehr weit rechtstehende Fringe-Meinung, ist das ein Thema und ist ein Thema, an dem gearbeitet wird und an dem, natürlich nicht alles progressiv, um Himmels Willen, und das auch, dass das auch als Problem irgendwie anerkannt wird. In Deutschland, das fand ich jetzt halt gerade auch eben mit der Özil-Debatte so dieses weit, ja, das hat doch nichts mit Rassismus zu tun, bloß weil wir den Türken hier nicht haben wollen. Und
vor allem, weil wir den Türken nicht als einen von uns akzeptieren.
Ja, ja,
ne? Das ist ja, das, darum ging es ja, ne?
Das meinte ich ja.
Er darf ja schon hier leben.
Aber ja, genau, er darf doch hier leben. Muss doch endlich
mal solange hier auch gut
langsam muss doch mal
und so, aber ja, genau, aber irgendwie so, ja. Aber sobald er halt irgendwelche Sachen macht, die einem nicht passen, irgendwie wird ihm halt das Deutschland.
Genau.
Ich meine, ganz ehrlich, es gab mal ein mega politisch inkorrektes, aber irgendwie trotzdem irgendwie ein bisschen treffendes Verarsche von Özil, die ich nur lachen muss, wenn ich sie denken muss. Es gab so ein Sharepick mit Adolf Hitler. Ich bin Deutscher, wenn ich gewinne, aber ich bin Österreicher, wenn ich verliere. Ja.
Aber es ist so.
Aber es stimmt halt auch. Ne? Es stimmt halt auch.
Wir waren noch nicht die Nazis, die Österreicher waren.
Genau. Der Österreicher ist schuld.
Ja.
Aber es stimmt halt. Es ist aber echt, ich meine, ohne diesen Vergleich Özil mit Hitler zu machen, ich habe halt okay, sehr gelacht.
Das ist sehr lustig.
Ich bin Deutscher, wenn ich gewinne, aber ich bin Österreicher, wenn ich verliere. Fand ich ziemlich gut. Jedenfalls, ich finde das tatsächlich eine spannende Geschichte mit Integration und in Deutschland, also und sag ich mal, diese verpasste Chance, irgendwie, dass Deutschland sich als Einwanderungsland versteht, was halt im Endeffekt bedeuten würde, sozusagen diese Ethnonationalität aufzugeben und zu sagen, so, wir sind halt, Deutscher ist halt, wer, ne, irgendwie deutschen Pass hat, wer irgendwie sich ja deutsche Gesetze hält. Das ist zwar rechtlich irgendwie konstruiert auch so, aber halt irgendwie nicht als Default, sondern halt eher so als Ausnahme. Das macht einen Riesenunterschied, ne? Und das spürt man, glaube ich, als Migrant ganz, ganz, ganz krass. Also, Ich fand das halt sehr spannend, dass halt eine Freundin von mir, die halt in diesem Diskurs immer, sag ich mal, auch eine extrem polarisierende Rolle gespielt hat. Kübra Gmüse, hast du bestimmt vielleicht auch schon mal gehört, den Namen. die Kopftuchträger ist, Trägerin ist und die halt auch immer sozusagen dafür geworben hat, innerhalb dieser Debatte irgendwie zu sagen, so hey, diese Kopftuchdebatte ist halt auch rassistisch und es gibt auch durchaus Gründe für eine Frau, freiwillig das Kopftuch anzulegen und nicht nur irgendwie vom patriarchalen Islam dazu gezwungen zu werden. Wobei diese Debatte halt auch sehr komplex ist, weil, glaube ich, diese es auch nicht leugnbar ist, dass es auch patriarchale Regime gibt, die diese Kopftuchzwang halt erfordern, ne? Und zwar nicht nur auf der staatlichen Seite, wie zum Beispiel in Iran, wo jetzt auch diese entsprechenden Proteste dagegen passieren, sondern auch im familiären Kontext, ne? Also das heißt, es ist halt eine komplexe Debatte, wo es keine klaren, glaube ich, also keine klaren Seiten gibt im Sinne von das eine gibt es nur und das andere gibt es nur gar nicht oder sowas, sondern halt, es gibt, glaube ich, beides. Es gibt halt freiwillige Kopftuchträgerinnen und es gibt freiwillige, nicht freiwillige Kopftuchträgerinnen. Es gibt ein Patriarchalitätsproblem, ne, oder vielleicht auch ein Intoleranzproblem innerhalb des Islams.
Zumindest innerhalb Teilen des Islams.
Ja, und also auch vor allem in der islamischen Zivil oder muslimischen Zivilgesellschaft, das halt nicht wegignorierbar ist.
In manchen.
Und nun war halt Kübra halt auch immer so ein bisschen in diesem Auge dieses Diskurses, deswegen, weil sie eben genau diese Position eingenommen hat. Und dann gab es zum Beispiel auch andere Kräfte, die halt, sag ich mal, türkischstämmig oder muslimischstämmig waren, die eine ganz andere Position dazu gefunden haben. Mhm. Also beispielsweise Lady Betray, die dann halt irgendwie Kübra wiederum vorgeworfen hat, dass sie halt doch irgendwie sozusagen dem Patriarchat, dem islamischen Patriarchat irgendwie das Wort redet und so. Also es gab halt viel Anfeindung, auch vor allem aus progressiven Kräften ihr gegenüber, die ich zu einem gewissen Teil immer ein bisschen verstehen konnte, weil ich halt durchaus nachvollziehen kann, dass wenn man halt beispielsweise als emanzipierte Person sagt so, ich will aber das Kopftuch nicht tragen müssen,
ja.
Und einer patriarchalen Struktur gegenübersteht, gegen die man sich emanzipieren möchte und dann kommt jemand sozusagen und legitimiert das Kopftuch, dass es dann irgendwie so ein gefühlt in den Rücken fallen ist, ne?
Mhm.
Komplizierte Debatte jedenfalls. Ich fand jedenfalls total toll, das wollte ich an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, dass sie jetzt gerade einen wunderbaren Talk gehalten hat, wo sie Missstände innerhalb muslimischer Teilgesellschaften anspricht, ohne dabei den Rassismus der Islamkritik in Anführungsstrichen in der allgemeinen Debatte zu leugnen. Das ist halt echt wirklich ein unglaublicher, wie soll ich sagen, Fettnäpfchenlauf, ne?
Ja.
Also, weil du hast halt diese Islamkritik, die jetzt sozusagen unter dem Banner der AfD halt halt extrem instrumentalisiert wird, ja. Du hast halt auch teilweise eben Ex-Muslime, die halt auch sich instrumentalisieren lassen von rechten Kreisen, ja, um halt sozusagen Islam als Religion grundsätzlich abzuwerten. Und jetzt muss man halt diese identitätspolitische Ebene halt immer auch mitdenken. Das heißt also, wenn du in deiner Identität angegriffen wirst, dann wirst du nur umso stärker dich darauf zurückzuziehen auf deine Identität und sie noch umso rigider verteidigen. Ne? Also das heißt, dass ich halt, das habe ich auch schon mal wie gesagt, dass es halt im Endeffekt AfD und radikaler Islam sich halt total komplementär verhalten. Ne?
Ja.
Also dass halt die Radikalität des einen, den Islam abzulehnen, halt zu einer Radikalität im Islam wiederum führt, die halt wiederum sich dann nie in Aktion wiederum bestärkt, die AfD als so ein gegenseitiges Aufschaukeln. Ja. Und deswegen ist halt so eine Stimme wie Kübra, die halt aus der Community und eben nicht aus so einer instrumentalisierten Art und Weise und sehr, sehr vorsichtig und bedacht und vor allem mit ihrer unfassbaren Intelligenz, die ich sehr, sehr schätze, ausgestattet irgendwie es schafft halt und Einfühlsamkeit. Ich hoffe, es schafft halt irgendwie Probleme anzusprechen und ohne gleichzeitig sozusagen identitätspolitische Antireflexe auszulösen. So. Mhm. Ja? Deswegen würde ich, glaube ich, in den Shownotes mal ihren Talk verlinken, den ich sehr, sehr gut fand in dieser Hinsicht. Also das ist halt eine super, das ist eine super, super komplizierte Geschichte und ich glaube, wir als weiße Bio-Deutsche können halt da eigentlich nur Zaungäste sein. Sobald wir uns irgendwie in irgendeiner Seite irgendwie einmischen, triggern wir nur identitätspolitischen Reflexe auf der einen oder auf der anderen Seite, die halt einfach ungesund sind für die ganze Debatte. Sondern im Endeffekt geht es darum, diese Reflexe abzubauen.
Ich muss jetzt übrigens leider gleich den Podcast hier beenden, weil
du wolltest noch was
in wenigen Minuten zu Hause. Ich wollte noch was Wichtiges erzählen.
Wolltest du nicht?
Wollte ich was Wichtiges erzählen? Ich weiß nicht, wenn ich noch was Wichtiges. Nein, ich finde in dem Zusammenhang ist es, es ist ja mit Israel und Judentum, es ist ja genau das Gleiche. Es ist unfassbar kompliziert, israelische Politik zu kritisieren, ohne in den Verdacht zu geraten, dass es eigentlich antisemitisch ist. Es gibt unfassbar viel Antisemitismus, der sich als Israel-Kritik tarnt. Es gibt sicherlich auch die Abwehrhaltung, legitime Israel-Kritik als Antisemitismus abzutun. Das ist genau das, was du beschreibst. Es ist unfassbar kompliziert, da reinzugehen. Und mit der ganzen Kopftuchdebatte ist es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen, naja, man muss ja auch nicht zu allem gleich immer eine Meinung haben. Ich finde das nach wie vor total dämlich, Frauen verbieten zu wollen. Also ich über die Debatte, klar, da muss man sich, glaube ich, dran beteiligen. Das ist ein Kopftuchverbot, finde ich, so ziemlich das Dämlichste, was man machen kann. Falls tatsächlich das Ziel ist, diese Frauen zu emanzipieren, weil Menschen etwas verbieten zu tun, ist niemals Emanzipation.
Zwangsemanzipation für alle, jetzt.
Sofort. Genau. Aber darüber hinaus ist das, ja, ich weiß es nicht. Ich kann die Diskussion nur sehr schwer führen. Ich bin weder Muslime, noch Frau, noch Kopftuchträger, also ich bin null betroffen davon. Und vielleicht muss man sich ja auch nicht zu jedem Dreck äußern. Vielleicht muss man sich das auch als weißer, privilegierter, alter Mann mal angewöhnen, einfach nicht zu jedem immer eine Meinung haben zu müssen.
Jetzt habe ich das schon getan, aber ich versuche es wieder zurückzuholen, indem ich einfach auf den Link verweise, den wir hoffentlich in diese Shownotes packen und dann die entsprechende Person zu Wort kommen lasse.
Genau. Ich werde jetzt, wie gesagt, ich muss jetzt gleich Einkäufe tragen helfen, weil während wir hier Podcast getan haben, hat Jana eingekauft und jetzt muss ich ihr tragen helfen. Und insofern würde ich sagen, bis zum nächsten Mal einfach.
Ja,
genau. Ja?
Okay. Bis denn.
Bis dann. Auf jeden Fall nochmal aus Kalifornien. Das schaffen wir noch.
Ja, bestimmt, auf jeden Fall.
Okay, alles klar. Ciao.
Tschüss.